ARD.
Sie ist wieder da. Wie schön. Willkommen zurück aus dem Urlaub, Katharina.
Dankeschön, dankeschön.
Schön, dass ich nicht mehr alleine hier im Podcaststudio sitze. Wie war es am Meer?
Herrlich war es, allerdings auch ein bisschen herausfordernd. Wir hatten toxische Algen und portugiesische Galeerenwarnung. Weißt du, das sind diese blauen,
die fiesen.
Das war schon so ein bisschen ungemütlich. Also am Ende haben wir zum Glück keine vorgefunden, aber wenn du so ins Meer gehst und denkst, so hier könnte irgendwo eine portugiesische Galeere mit 50 Meter langen Tentakeln sein.
Ich bin einmal auch beim Baden im Meer in eine Qualle reingeschwommen, auch in so eine fiese. Und seitdem habe ich da so ein bisschen Angst vor. Also Baden im Meer ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung.
Ja.
So ein Freibad mit viel Chlor, wo nichts drin schwimmen kann, das ist mir dann doch lieber.
Ja.
Du hattest ja auch einen hehren Leseplan. Wie ist es damit aufgegangen?
Ganz gut. Ich hatte tatsächlich viel zu viele Bücher mit, weil ich so viele immer auf Reserve mitnehme, falls ich Bücher schnell abbreche. Das kann ja immer mal passieren, aber meine Abbruchquote war sehr gering. Ich glaube nur 2 oder 3, glaube ich.
Ich bräuchte zumindest auch bald Urlaub, denn man merkt, die Sommerpause ist vorbei und es erscheinen jetzt wieder besonders viele Bücher. Die Herbstprogramme rollen sich langsam schon aus und gerade ist ja auch die Longlist für den Deutschen Buchpreis veröffentlicht worden. Und ich sag mal, ich kannte bislang nur 2 der 20 Romane, also auch da gibt's noch einiges zu lesen.
Allerdings, meine Bilanz zur Longlist ist gelesen 0, Titel und oder Cover schon mal gesehen oder gehört 2. Und das ist schon echt, also das ist schon echt wenig.
Ja, ich war auch sehr überrascht, dass da ein paar Neuentdeckungen, Unbekannte dabei sind, das ist ja normal, aber diesmal waren so viele Bücher und auch Autorinnen und Autoren davon, denen ich noch nie was gehört hatte.
Beruhigt mich.
Ich bin gespannt.
Eat, Read, Sleep.
Willkommen bei einer neuen Folge von Eat, Read, Sleep, der Podcast, der das Lesen feiert, und für uns ist die Longlist tatsächlich gar nicht so wahnsinnig wichtig, weil wir hier ja Bücher vorstellen wollen, die uns begeistert haben, aber natürlich lassen wir uns auch gerne anregen.
Ja, und ich habe auch, kann ich schon mal spoilern, ein Buch von der Longlist heute mitgebracht.
Ach.
Eat, Read, Sleep, das ist der Podcast. Ja, wir müssen doch die 20 auf und ich dachte, ich tue dir was Gutes und wähle schon mal eins aus.
Mhm.
Wir stellen nämlich Bücher vor, die wir lieben, egal ob Krimi, Graphic Novel, Liebesgeschichte oder eben auch Buchpreis gekrönt. Hauptsache, sie haben uns begeistert.
Und ihr kennt das ja schon, manchmal setzen wir auch ein bestimmtes Thema für eine Folge. Wir hatten dieses Jahr ja schon unabhängige Verlage, Jan, wir beide zusammen, diverse Krimi-Folgen. Voriges Jahr eine Folge zum Thema Biografien und ihr wünscht euch immer mehr davon, immer mehr Schwerpunkte. Und heute wollen wir mal wieder auf diese Wünsche eingehen. Sehr oft gewünscht wurde tatsächlich eine Folge zu LGBTQ-Romanen und die hört ihr jetzt.
Und für alle, die mit diesen Buchstaben erstmal noch nichts anfangen können, sie stehen für unterschiedliche Gruppen von Menschen, die sich als nicht heterosexuell identifizieren. L also für lesbisch, G für gay, auf Deutsch schwul, B für bisexuelle, T für transgender, also für Menschen, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren, zum Beispiel Männer, die als Frau geboren wurden, und Q schließlich für queer. Und das ist zu einem Sammelbegriff geworden für all die Menschen, die sich als nicht heteronormativ verstehen, also nicht dem Mehrheit Bild von Männern und Frauen entsprechen. Das kann zum Beispiel auch ein Mann sein, der zwar eine Frau liebt, aber zum Beispiel gerne Kleider trägt oder sich gerne schminkt oder weiblich gelesene Eigenschaften hat.
Was sind denn weiblich gelesene Eigenschaften?
Etwas, was mit Frauen verbunden wird, zum Beispiel Kleider tragen. Man sagt ja, das machen eigentlich Frauen, aber das ist ja gesellschaftlich geprägt. Oder beispielsweise werden Frauen oft ja eher die weicheren Berufe zugeschrieben, dass sie sich gerne um Kinder kümmern. Also du merkst schon, gelesene, die aber nicht wirklich weibliche Eigenschaften sind, aber die Gesellschaft ihnen gerne zuschreibt.
Das wäre dann halt auch Q.
Ja, queer. Das wäre auch Q.
Okay. Und oft heißt es ja auch sogar LGBTQIA und das I ist dann noch für intersexuell und das A für asexuell. Ganz schön viele Buchstaben, ganz schön viel Information hier am Anfang, aber es war uns schon auch wichtig, dass wir diesen Begriff einmal klären. Ich glaube, da kann nicht jeder so locker flockig den handeln, diese ganzen Buchstaben. Ich muss auch immer erstmal mich konzentrieren, was gehört denn eigentlich noch dazu.
Und weil aber queer als eine Art Sammelbegriff gilt und sich das auch leichter aussprechen lässt, reden wir in dieser Folge hauptsächlich von queeren Büchern. Und davon wollen wir euch einige vorstellen. Und die Auswahl war doch wirklich groß.
Riesig.
Also, wir haben einen dramatischen Entführungsfall aus Thailand dabei, eine lesbische Liebesgeschichte in Frankreich zur Zeit der Französischen Revolution, eine romantische Highschool-Love-Story und noch einiges mehr. Und genau diese Mischung, das macht ja Eat, Read, Sleep aus. Wir sind Jan Ehlert
und Katharina Marenholz. Wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk und wir reden nicht nur über Bücher. Es gibt bei uns zum Einstieg, ihr kennt das, auch immer etwas zu essen mit Buchbezug. Das hat Jan diesmal mitgebracht. Das ist gut, denn ich hatte auch gar keine Zeit dafür. Und ich bin gespannt, Jan.
Die literarische Vorspeise.
Ich habe etwas mitgebracht, was für Liebe steht. Ist es nicht schön?
Und der ist es Essensanteil, das, was hier auf dem Tisch steht?
Ja, der Essensanteil ist etwas geringer. Das sind diese kleinen gallertartigen Kugeln, die du da siehst.
Ach, ist es Bubble Tea?
Das ist Bubble Tea.
Oh, habe ich noch nie getrunken.
Ich bis jetzt auch erst einmal. Meine Tochter ist ein riesiger Fan und man sieht es ja überall, diesen Bubble Tea. Und dann dachte ich, das ist doch jetzt selbst die gemacht. Gelegenheit. Ich habe ihn selbst gemacht und du siehst, die Kugeln sind, eigentlich müssten sie dunkler sein. Man soll sie in so einem Sirup einlegen und dann sollten sie rot werden.
Sie sind sehr, sehr hell orange.
Ja, genau. Es sind Tapioca-Kugeln.
Kauft man die so als Kugeln?
Die kann man als Kugeln kaufen und muss sie dann eine Weile kochen und dann werden sie so Gelee-artig und dann legt man sie in Sirup ein.
Ach du meine Güte, das wusste ich alles gar nicht.
Der Geschmack des Tees, mit dem das aufgegossen wird, ist Litschi, denn ich habe festgestellt, zwischen queerer Literatur und Essen gibt es eine riesige Schnittmenge. Der Suchbegriff Queer Literature und Food hat 253 Treffer sofort bei mir ausgespuckt.
Aha.
Unter anderem dieses schöne Buch.
Kaffee, oh, das ist sehr hübsch.
Kaffee con Litschi mit dem schönen Untertitel Liebe ist wie Bubble Tea.
Sehr schön. So ein bisschen comicartige Zeichnung von zwei jungen Männern, die sich über zwei Bubble Teas beugen. Und da ist, glaube ich, noch ein kleines Eis mit im Spiel oder so. Und
ja.
Litschi.
Das ist ein puerto-ricanischer Brotkuchen.
Ach so, warum haben wir den nicht hier?
Weil du immer schon mal Bubble Tea ausprobieren wolltest.
Ach,
und weil
geschafft.
Doch Bubble Tea wie Liebe ist. Und Liebe kann man doch gar nicht genug haben.
Ich das gieß
stimmt. dir mal ein bisschen
du
was ein.
Mir eine.
Wichtig ist ja, warte, ich gebe dir mal erstmal ein paar Kugeln.
Kann man die so, muss man die kauen oder muss man die im Ganzen runterschlucken?
Die kannst du einfach zerdrücken, die sind sehr weich.
Aha.
So, und jetzt noch ein bisschen Tee darauf. Ich habe hier auch einen Strohhalm mitgebracht.
Das ist super.
So breit, dass die Bubble-Tea-Kugeln da durchpassen. Dieser Bubble-Tea spielt in diesem Roman eine große Rolle. Emery Lee hat das Buch geschrieben, Kaffee con Litschi. Und, na, wie sind die Kugeln? Und du hast ja manchmal so ein Konsistenzding. Wie geht es dir damit?
Das ist ein bisschen ungewohnt. Ich hatte erstens Angst, dass ich sie aus Versehen verschlucke. Ja, ist ein bisschen aufregend, die da so durchzuschlürfen. Aber sie zerplatzen sofort zu nichts. Es schmeckt sehr süß. Aber diese Faszination von diesen Kugeln kann ich jetzt noch nicht nachvollziehen, wenn die sofort sich in nichts auflösen. Was ist denn daran dann? Was ist denn daran der Hype?
In dem Buch ist es vor allem das Aussehen. Da gibt es auch wunderschöne Regenbogen-Bubble-Tees, die Familie von Theo in ihrem Restaurant und ihrem Café anbietet. Es ist eine typische Enemies-to-Lovers-Geschichte. Da haben wir auf der einen Seite Theo, einen sehr sportlichen Jungen, der in der Schule aber nicht so viele Freunde hat und der mit seinen Eltern, die ein chinesisch-japanisches Restaurant betreiben, in einer Kleinstadt in Vermont lebt. Und auf der anderen Seite ist Gabby, Gabriel Montero, dessen Eltern kommen aus Puerto Rico, und auch die haben ein Café. Und weil das aber eine kleine Stadt ist, geraten die beiden Cafés immer wieder in Konkurrenz miteinander, sodass irgendwann die Eltern beschließen, wir müssen fusionieren, weil zwei Cafés sind eins zu viel für diese Kleinstadt, arbeiten wir doch zusammen. Puerto-Ricanisch, chinesisch-japanisches Fusion. Und Gabby und Theo, die sich eigentlich überhaupt nicht leiden können, gleich der erste Satz, da sagt Theo, wenn einmal ein Clip meines Lebens vor mir abgespielt wird, dann sorgt bitte dafür, dass auf gar keinen Fall Gabriel Montero vorkommt, weil der so schlimm ist. Die beiden müssen zusammenarbeiten und stellen dabei fest, dass sie so schlimm eigentlich gar nicht sind, sondern
Überraschung,
Überraschung, Überraschung, sich sogar mehr als nur gern haben. Und das entdecken sie bei viel Bubble Tea und puerto-ricanischen Brotkuchen. Und eine wirklich sehr schöne Geschichte mit sehr liebevollen Charakteren, also diese Entwicklung von Theo und Gabriel, wie sie erstmal feststellen, dass sie überhaupt auf Männer stehen. Gabriel möchte Balletttänzer werden, ahnt das schon ein bisschen früher. Theo wehrt sich erstmal noch ein bisschen und wie sie sich dann langsam anfreunden, das ist die klassische Liebesgeschichte hier zwischen zwei Jungen erzählt, mit sehr, sehr viel Essen dazu.
Also und ist das so ein New Adult, ne? So ein typisches?
Das ist New Adult, genau. Ich würde sagen, das ist für Jugendliche, mit Altersangaben tue ich mich schwer, aber es passieren keine schlimmen Dinge darin, also das kann man auch
keine schlimmen Dinge, lesen. Also keine expliziten Szenen, meinst
auch du? Auch keine expliziten Szenen, aber auch keine großen Katastrophen. Wir haben ja heute einige Bücher, wo doch sehr schlimme Dinge passieren.
Ja, das stimmt.
Das ist in diesem Buch ganz sicher nicht der Fall, sondern es ist einfach eine schöne romantische Liebesgeschichte zwischen Theo und Gabby in einer Kleinstadt in Vermont. Das Buch heißt Kaffee con Litchi. Emery Lee hat es geschrieben und es ist im Krokü Verlag erschienen. Oder Krokü, kennst du den zufällig?
Ja, sagt mir dunkel was, aber...
Krokü mit 2 C.
Unabhängiger Verlag.
Ein unabhängiger Verlag, der sich auf solche New Adult Bücher auch spezialisiert hat. Liebe ist wie Bubble Tea, Kaffee con Litchi. So, jetzt probiere ich auch mal einen großen Schluck. Ja, jetzt habe ich so viel geredet.
Pass auf, dass du nicht zu viel
teile noch Kugeln. Ein bisschen Liebe. Wir haben noch viele, viele Kugeln da.
Aha, können wir noch nachlegen.
Sie platzen so ein bisschen auf.
Ja, sofort. Und das, was da drin ist, schmeckt genauso wie das andere. Oder man kann es nicht identifizieren. Naja.
Wir haben für diese Folge viele queere Bücher ausgesucht, aber nicht nur, denn in der Bestseller-Challenge, da haben wir wie immer gedacht, wir ziehen ein Buch von einer der aktuellen Bestsellerlisten. Und das war dieses Mal von Annika Büsing, Wir kommen zurecht.
Die Bestseller-Challenge.
Ja, und das ist tatsächlich von der Bestsellerliste der unabhängigen Verlage, haben wir das gezogen, ist im Steidl Verlag erschienen. Und zufällig, ganz und gar zufällig, hat es doch ein kleines bisschen mit unserem Queer-Schwerpunkt zu tun. Ganz am Rande. Der Protagonist ist Philipp, der ist fast 18, steht kurz vor dem Abi und lebt in schwierigen Familienverhältnissen. Sein Vater ist ein erfolgreicher Chirurg und totaler Workaholic. Die Mutter ist abwesend. Man erfährt dann nach und nach, warum. Ich würde es an dieser Stelle vielleicht gar nicht verraten, was mit der Mutter ist, weil einem sonst ein bisschen vom Lesevergnügen genommen wird, glaube ich, oder? Stimmst du zu? Oder möchtest du es nachher doch verraten?
Wahrscheinlich rutscht es mir nachher raus, aber lass es mal an dieser Stelle noch nicht verraten.
Wir lassen es mal an dieser Stelle weg. Und dann passieren so relativ typische Sachen für diese Konstellation. Der Vater hat eine neue Freundin, Stella, die bemüht sich um eine gute Beziehung zu Philipp und der macht es ihr sehr schwer. 18-jähriger Junge, klar, genau. Der Vater kümmert sich wenig, weil er eben die meiste Zeit im Krankenhaus ist und operiert. Die Kommunikation zwischen Philipp und seinem Vater ist sehr schwierig bis nicht vorhanden. Dann hat Philipp noch einen besten Freund, Lorenz, mit dem er Alkohol und Drogen konsumiert und dazwischen auch ganz gut reden kann mit ihm. Und Philipp hat auch eine Freundin bzw. Sexgeschichte am Laufen mit der älteren Schwester einer Klassenkameradin. Und immer droht das Szenario, dass Philipps Mutter Astrid auftaucht, dass die plötzlich vor der Tür steht, was weder Philipp noch sein Vater wollen. Und das fand ich erstmal einigermaßen seltsam. Also da fragt man sich schon sehr, was ist mit der Mutter, was ist das für eine Geschichte, dass die Mutter nicht da ist und Philipp die Mutter ja auch schon auch vermisst, das kann man ja auch rauslesen, aber dass weder der Vater noch Philipp wollen, dass die kommt. Fand ich ganz interessant am Anfang.
Ja, weil es eine, wie du beschreibst, wirklich ungewöhnliche Konstruktion ist für ein Buch. Also du liest ja wesentlich mehr Kinder- und Jugendbücher, aber oft kennt man das Szenario, dass zum Beispiel der Vater abwesend ist, wenn nicht durch einen tragischen Tod die Mutter gestorben ist. Aber wenn es um Trennung geht, ist ja doch meistens eher der Vater nicht da. Hier ist es genau umgekehrt. Und man fragt sich schon, warum, weil ja auch der Vater am Anfang jetzt nicht der liebevollste zu sein scheint, er als Workaholic. Also wie er Stella behandelt gleich zu Beginn, das finde ich eine sehr schöne Szene, wie beschrieben wird. Stella hat nämlich ihre Lederhandschuhe verloren. Ein wunderbarer erster Satz, den wir uns fürs Quiz merken sollten. Seine Stiefmutter hatte ihre Lederhandschuhe verloren. So beginnt dieses Buch. Und im Kopf denkt sich dann wahrscheinlich Philipp oder der Erzähler aus, wie es weitergeht. Der Vater wird zunächst einmal sagen, ist doch alles gar nicht so schlimm.
Wir haben
und
ja
dann
genug
aber,
Geld.
Genau, und dann aber später mit moralischen Vorwürfen kommen. Den habe ich doch extra in unserem Urlaub gekauft. Du wolltest sie unbedingt haben. Wie kannst du sie eigentlich nur liegen lassen? Bis hin zu, du bist lebensunfähig, so zugespitzt. Und das passiert dann auch genauso. Und das macht Annika Büsing häufiger, dass sie ein bisschen was vorwegnimmt in den Gedanken von jemandem und später taucht es dann auf eine andere Art wieder auf. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann bleibt eben die große Frage, was ist eigentlich mit der Mutter? Und wie das dann aufgelöst wird, ich versuche es jetzt mal nicht zu verraten, aber wie das dann aufgelöst wird, hat mir auch sehr gut gefallen, weil es eigentlich nie so genau benannt wird. Also man erfährt viele Einzelheiten, man erfährt aber nicht, was jetzt wirklich mit der Mutter ist.
Ja doch, man erfährt, was mit ihr ist, aber man erfährt halt nicht so dezidiert die Geschichte, was war der Punkt, an dem sie sozusagen verschwunden ist und wie ist es genau weitergegangen. Ich fand ja Nordstadt von Annika Büsing sehr gut. Ich fand ja Koller, das zweite Buch von ihr, richtig toll. Das waren beides auch so dichte, ganz wunderbar geschriebene Geschichten. Koller übrigens auch zwei schwule Protagonisten. Mhm. Und Annika Büsing, die kann ja so Sätze so hinnageln, sodass so jedes Wort sitzt und kann auch richtig gut Szenen beschreiben mit wenigen Worten. Die teilweise tragisch, aber auch komisch sind. Ich wollte mal eine Szene vorlesen, weil die auch ganz gut so die Machtverhältnisse in dieser Konstellation zeigt. Es war Donnerstag und Frau Bormann, die Putzfrau, war da. Er, also Philipp, durfte sie nicht mehr die Putzfrau nennen. Sein Vater sagte, er soll sie Frau Bormann nennen und das heißt Reinigungskraft, was ein merkwürdiges Wort war, weil es klang, als sei Frau Bormann eine identitätslose Supermacht und nicht eine Dame Mitte 50, die einmal in der Woche zum Putzen ins Haus kam. Eine Zeit lang hatte Philipp in einer Art sprachlichem Doppelleben Putzfrau gesagt, wenn sein Vater nicht dabei war, in Lothars Anwesenheit dagegen Frau Bormann. Mit seinem Vater zu diskutieren, hatte keinen Zweck. Ich finde, das ist so auf den Punkt und witzig geschrieben, aber andererseits diese ganze Tragik der Beziehung zwischen Philipp und seinem Vater, da er schon auf Seite 17 so gut rauskommt. So, das fand ich super. Mhm. Ich war aber der Geschichte dann irgendwann so ein bisschen überdrüssig. Ich fand sehr viel redundant. Philipp hat mich dann auch irgendwann genervt, der Vater sowieso und Stella irgendwie auch und die Mutter auch. Dann blieben aber noch Lorenz und Onno. Onno ist ein Typ, der später auftaucht, ein Ex-Freund der Mutter.
Ja, aber der hat mich genervt.
Ah, ich fand, der hat so ein bisschen Schwung nochmal so reingebracht, so nach der Hälfte, als ich dachte, jetzt könnte man irgendwie ein bisschen vorangehen.
Ja, aber man merkt eben auch, dass er reingebracht wird, damit jetzt nochmal was passiert. Er kommt doch sehr, sehr überraschend.
Kommt sehr wie Kai
wir sind die ganze Zeit bei diesem Dreieck, Philipp, sein Vater und Stella und plötzlich anderes Kapitel, Onno ganz woanders. Und dann steht Onno auch aus heiterem Himmel vor der Haustür.
Mit einem Hund.
Und was die besten Freunde nicht schaffen, was Stella nicht schafft, was der Vater nicht schafft, Philipp öffnet sich sofort und findet Onno ganz großartig. Und das war mir ein bisschen zu konstruiert. Ja, ich mag die Figur. Ich finde, dem Buch tut es auch gut, dass da etwas anderes reinkommt, eine andere Dynamik. Aber ich fand sie nicht glaubhaft.
Ja, das kann ich auch total unterschreiben. Fand ich auch nicht glaubhaft. Aber ja, also ich war irgendwie ganz froh, weil dann mal was passierte. Also um es kurz zu machen, Annika Büsing kann sehr gut schreiben und es fing sehr gut an, aber es ließ dann für mich echt auch nach. Also ich habe mich im hinteren Drittel doch schon sehr gelangweilt.
Ja, gelangweilt würde ich glaube ich nicht sagen, weil es sich da ein bisschen verschiebt. Dann rückt ja Lorenz mehr in den Fokus. Das ist der beste Freund, der feststellt, dass er sich vielleicht doch lieber in Jungen verlieben möchte. Das finde ich auch ganz schön beschrieben jetzt aus queerer Sicht, dass die beiden von Anfang an ein sehr inniges Verhältnis haben, sich Schneckchen nennen und sich gegenseitig auch gerne mal in den Arm nehmen, obwohl Philipp nicht schwul ist. Er hat ja diese Sexfreundin. Diese Entwicklung von Lorenz fand ich sehr schön beschrieben. Gerade auch, weil es sehr viel in den Gedanken stattfindet. Also da kommt es jetzt eben nicht zu den Sexdates, aber er stellt es für sich fest. Und wie offen er das mit Philipp kommunizieren kann, das hat mir gefallen.
Ja, das stimmt. Lorenz ist auch ein guter Typ.
Was mich gestört hat, ist übrigens, dass Lorenz und Lothar so ähnlich heißen.
Ja,
also Lothar, der Vater.
Auch
ich bin ständig durcheinander gekommen. Es gibt doch so viele Namen, kann man die nicht irgendwie anders nennen, dass man sie besser auseinanderhalten kann.
Total. Und da frage ich mich, ob das daran liegt, dass wir relativ hier auch schnell lesen. Ich dachte wirklich passagenweise, das passt gar nicht zu Lothar. Und dann dachte ich so, ist ja auch Lorenz. Hat mich auch total verwirrt.
Aber ansonsten mochte ich auch die Sprache, gerade auch, wie selbstironisch sie damit umgeht, wenn zum Beispiel Philipp gerne das Wort all dieweil verwendet und man denkt, welcher Junge sagt denn bitte heutzutage all dieweil, kriegt er das sofort auch vorgehalten von seinem besten Freund und der nächste Satz ist eben nicht mehr all dieweil wir kiffen, sondern leck mich. Also wir springen da doch sehr in den Sprachen hin und her. Das hat mir sehr gut gefallen. Am Ende habe ich auch das Gefühl, die Idee dieses Buches trägt nicht bis zum Ende, weil sich die Figuren selbst, mit Ausnahme von Philipp und eigentlich Philipp auch selbst, nicht wirklich verändern.
Gar nicht eigentlich. Nee, gar nicht. Ich finde auch, sie verändern sich irgendwie gar nicht. Lothar macht allerdings eine sehr interessante Wendung durch, eigentlich sogar zwei. Und das fand ich dann auch nicht so richtig überzeugend. Mhm. Können wir jetzt nicht sagen.
Nein, zu viel wollen wir nicht spoilern. Wenn wir schon nicht verraten, was mit der Mutter ist, dürfen wir erst recht nicht verraten, was mit Lothar ist, der nicht Lorenz ist. Das sei hier nochmal erwähnt.
Ja, wir haben auch ein paar Stimmen aus der Community bekommen zu dem Buch, die auch relativ unterschiedlich sind. Also Claudia schreibt zum Beispiel, Nordstadt fand ich wirklich toll, aber bei diesem Buch war ich nicht mitgerissen. Zwar finde ich die beiden Jungen und ihre Freundschaft ganz gut gezeichnet, aber ich verstehe Philipps Vater überhaupt nicht und Philipp kommt auch nicht aus sich heraus. Für mich bleibt Philipp in einer alten Welt verhaftet und schafft den Weg nicht raus. Britta hat es gut gefallen, sie war schnell drin und fand es leicht zu lesen, fand auch die Unterschiede zwischen Philipps Empathie und Lothars Pragmatismus gut dargestellt. Ende kam ihr dann allerdings zu plötzlich. Kam mir jetzt nicht zu plötzlich, kam mir ein bisschen zu spät, aber
hätte
gut.
Für dich 100 Seiten früher kommen ja, können, genau. Das Ende.
Und dann hatten wir noch eine Mail von Nicola, die geschrieben hat, ich finde, die Protagonisten sind gut und fein gezeichnet, die Mutter bleibt allerdings etwas unklar, das stimmt. Aber leider finde ich das Buch langweilig und was noch schlimmer ist, inhaltlich völlig belanglos. Ich frage mich, warum dieses Buch, wo ist der Mehrwert, es gelesen zu haben? Also eine ziemlich deutliche negative Meinung nochmal hier von Nicola.
Ja, ganz so stark, Nicola, würde ich es nicht sehen. Also ich finde schon, diese Perspektive von Philipp, wie geht man mit dieser Mutterfigur um, wenn man so ein Schicksal hat, diese Verlorenheit, auch diese, was ja mehrfach beschrieben wird, dass ihm seine Lebensfreude völlig verloren gegangen ist, weil er so dazwischen hängt, weil er für alle Verantwortung mit übernehmen muss. Das fand ich schon stark beschrieben und ich glaube, da wir auch hier über Diversität oder Vielfalt von Perspektiven sprechen, diese Art von Erzählstimme habe ich so auch noch nicht so oft gehört. Und vielleicht, da ich mich nicht wirklich da rein empfinden kann, geht ihm irgendwann die Luft aus, aber es als Erzählung zu haben, hat mir schon gut gefallen.
Ja, macht euch selbst ein Bild. Annika Büsing, wir kommen zurecht. Ich dachte übrigens ein paar Mal, es müsste eigentlich heißen, ich komme zurecht. Weil es ist ja sehr Philipp-Satz eigentlich, der immer sagt, ja, ich komme schon irgendwie zurecht. Ich muss zurechtkommen. Ja. Ne? Hat zwei weiße Kaninchen auf dem Titel. Das hat mich auch nachhaltig verwirrt. Kriege ich irgendwie mit der Geschichte nicht so richtig zusammen?
Nein, wirklich. Ich habe auch mit mindestens einem Kaninchen gerechnet. Es kommt gar keins vor.
Es kommt, glaube ich, gar keins. Also ich habe zumindest keins bemerkt. Es sind zwei tanzende weiße Kaninchen. Naja, aber es ist ein schönes Cover. Erschien im Steidel Verlag, 288 Seiten, 24 Euro.
Wir hatten dieses Buch ja eigentlich bewusst nicht als LGBTQ-Buch ausgewählt.
Wir haben es einfach ausgelost.
Wir haben es einfach ausgelost, genau. Nun kommt Lorenz davor. Ist das für dich damit LGBTQ-Literatur?
Na, wir müssen mit Marlon, unserem Gast, gleich nochmal sprechen, wie man das genau definiert. Ich finde das ganz schwierig zu sagen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine queere Literatur ist, weil es ja wirklich nur ganz am Rande vorkommt. Aber es ist das, was ich eben merke, so in den letzten Jahren, dass sowas immer häufiger vorkommt, immer selbstverständlicher vorkommt. In diesem Fall halt wirklich nur am Rande, aber es kommt vor. Ich frage mich manchmal, wird das da reingeschrieben, weil das auch gewünscht ist, dass die Romane diverser werden? Das will ich Annika Büsing auf gar keinen Fall unterstellen. Ich frage es mich halt manchmal. Ist es etwas, wo Autorinnen und Autoren sich denken so, ich will es aber nicht so heteronormativ machen. Ist das ja eine sehr gute Absicht. Und wo kann ich es nochmal unterbringen? Also es wirkt gar nicht so, als ob es deswegen extra reingeschrieben wurde. Ich frage es mich halt manchmal.
Ja, mir geht das auch manchmal so, dass ich Klappentexte lese, wo steht, es handelt sich um einen queeren Protagonisten. Und dann lese ich das Buch und ja, es gibt dann auch einmal eine Szene, wo ein Junge einen Jungen küsst, wo der Protagonist einen Jungen küsst. Ansonsten spielt es aber überhaupt gar keine Rolle, wo ich auch das Gefühl habe, es wird hier vielleicht ein bisschen als Marketingzeichen mitverwendet. Umgekehrt gefällt mir eigentlich dieses Nebensächliche immer besonders gut. Ich erinnere mich zum Beispiel, als junger Leser habe ich einen Roman von Stephen King gelesen, den ich jetzt nicht unbedingt als queeren Autor bezeichnen würde. Aber in diesem Buch tauchte plötzlich in einer Szene ein ganz kleines Beispiel auf. Ein Kommissar erwachte und ging aus dem Haus, wurde dann auch 20 Seiten später ermordet. Aber als er erwachte und aus dem Haus ging, drehte er sich um und neben ihm im Bett lag ein Mann, mit dem er offenbar schon sehr lange zusammenlebte. Und mehr stand da gar nicht, ja, aber genau. Für mich hat es Welten eröffnet, weil mit einer Normalität da gesagt wurde, gut, dieser Detektiv liebt eben einen Mann, Punkt. Und es wurde weder problematisiert, noch ausgeführt, noch weiter beschrieben, wie die beiden zusammengekommen waren. Sie waren einfach da. Und das gefällt mir immer sehr gut zu sehen, dass es eben ein ganz normaler Teil der Gesellschaft ist, der nicht immer nur mit Problemen beladen sein muss.
Ja, total. Und das passiert ja überhaupt mehr. Ich merke es auch gerade in der Kinder- und Jugendbuchliteratur, können wir ja auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Lena Hach, die hatten wir ja auch schon im Interview, ist ja auch eine Autorin, die das versucht. Es gibt diese Kinderabenteuerreihe, Mission Hollercamp heißt die. Eins der Kinder, die da mitspielen, hat ein Hörgerät. Und das wird ganz nebenbei mal so gesagt. Und das finde ich gut. So wie das da eingebaut ist. Und es wirkt überhaupt nicht gezwungen.
Und es ist viel, viel, viel mehr geworden. Also früher, jetzt erzähle ich von den alten Zeiten.
Vom Krieg.
Nein, es ging mir als Leser tatsächlich so. Also ich wusste relativ früh, dass ich schwul bin. Und ich merkte aber, in Büchern tauchte das überhaupt gar nicht auf. In den Büchern, die ich las, das waren eben die ganz normalen Herzschmerzgeschichten, die man eben lesen konnte. Oder sowas in der Art, auch die habe ich gelesen. Oder TKKG, aber auch ganz viele Jugendbücher. Und dort gab es keine queeren Protagonisten. Und mir ist das gar nicht so sehr als Mangel aufgefallen, bis ich dann plötzlich eben doch ein anderes gelesen habe und feststellte, da kann ich mich halt viel mehr mit identifizieren. Da fühlte ich mich plötzlich viel stärker gesehen.
Welches war das?
Das war von Jim Grimsley, Das Leben zwischen den Sternen.
Das kenn ich gar nicht.
Erzählt die Geschichte zwischen einem Arzt, einem sehr karriereorientierten Arzt und einem Sänger. Und die beiden verlieben sich und der Sänger Danny ist geoutet, der Arzt Ford ist es nicht und macht sich die ganze Zeit Gedanken, wie sage ich es denn jetzt meinen Eltern und will eigentlich Danny mit zum Weihnachtsfest bringen.
Aber ist das ein Jugendbuch?
Das kann man auch als Jugendbuch lesen.
Aber es ist kein ausgewiesenes Jugendbuch.
Kein
das heißt, du hast während deiner gesamten Kindheit und Jugend kein Buch gelesen, in dem...
Jim Grimsley war das erste, das zweite und das war ein ausgewiesenes Jugendbuch. Das war Die Mitte der Welt von Andreas Steinhöfel.
Ja, aber wie alt warst du da?
Da war ich wahrscheinlich schon 17, also doch recht spät.
Ja, und das wäre, glaube ich, heutzutage wirklich, wirklich anders.
Ganz sicher. Und das ist etwas, was mir sehr gefällt, dass man merkt, es gibt immer mehr, wirklich sehr, sehr viele. Man geht ja heutzutage in Buchhandlungen und da gibt es sogar ausgewiesene Regale dafür. Aber da gehen ja vor allem Leute hin, die schon eine gewisse Offenheit für die Thematik haben. Und deswegen finde ich, ist es immer wichtig, dass es auch in anderen Büchern vorkommt. Und da habe ich eines mitgebracht, wo die Homosexualität zwar ganz zentral ist, die Geschichte aber eigentlich damit gar nicht so viel zu tun hat. Nämlich ein Buch, auf das ich mich sehr gefreut hatte, von Benoît Dalouin. Sein zweiter Roman, und ich hatte sein erstes Buch gelesen, Nacht ohne Ende. Das erzählt eine Art Thriller. Ein junger Mann, Alexis, wird angefahren von einem Auto und sein Freund Marc muss dann Alexis Eltern erzählen, was passiert ist, die noch gar nicht wissen, dass ihr Sohn schwul ist. Und am Ende erfährt man eben auch, es war kein Unfall, es war ein bewusstes Anfahren. Also ein unglaublich spannendes Buch. Deswegen habe ich mich sehr, sehr auf dieses zweite Buch von ihm gefreut, Ein Schrei im Ozean. Und das beginnt auch erst einmal so, dass ich nach einem Drittel gesagt habe, Katharina, das bringe ich mit. Das möchte ich auf jeden Fall mit dir besprechen.
Mhm.
Es ist eine sehr toxische Beziehung, die wir kennenlernen, zwischen Olivier, einem reichen, ja, was macht er eigentlich genau, Aktienhändler, Versicherungsmakler.
Ja, irgendwie sowas.
In irgendeiner großen Firma arbeitet er.
Was mit Geld.
Und seinem Liebhaber Arun, ein junger Kambodschaner, und Olivier beherrscht ihn wirklich. Er liest seine Mails, kontrolliert, wen er angerufen hat, notiert sich sogar Adressen aus seinem Handy, bringt Arun schnell dazu, seine Arbeit aufzugeben, denn er soll bitte zu Hause sein, wenn Olivier von der Arbeit nach Hause kommt, um sich um ihn zu kümmern. Und wenn Arun mal Ideen hat, wie ich möchte einen Hund oder eine Reise in die Provinz aufs Land, dann wird das ganz schnell abgekanzelt, weil warum noch reden, wenn man doch gemeinsam Netflix schauen kann, warum so viel Anstrengung. In einem Urlaub in Thailand kommt es dann zum großen Streit, denn Olivier hatte auch noch einen One-Night-Stand und hat sich nicht mal die Mühe gemacht, die Badehose des One-Night-Stands wegzuräumen.
Echt? Ganz schön ätzender
Typ. Ganz schön ätzender Typ. Und Arun schafft es dann, sich zu trennen und verlässt tränenüberströmt dieses gemeinsame Luxushotel, schreibt eine letzte Mail, ich breche den Kontakt ab, ich blockiere deine Nummer, ich möchte endlich wieder glücklich werden im Leben. So weit, so dramatisch. Dann passiert aber etwas noch viel Dramatischeres. Arun glaubt, einen alten Freund zu sehen und folgt diesem alten Freund in eine Bar. Es stellt sich aber raus, es ist ein anderer Mensch und dieser andere Mensch betäubt ihn mit Drogen und verschleppt ihn auf ein Fischerboot, wo er als Sklave der Fischereiflotte mit anderen zusammenarbeiten muss.
Recht ungewöhnlicher Plot-Twist.
Sehr ungewöhnlicher
Plot-Twist. Kann ich schon mal an dieser Stelle sagen.
Ja, auch ein sehr, wirklich sehr dramatischer. Olivier denkt sich zunächst nichts dabei. Er versucht zwar Arun zu erreichen, aber der will ja den Kontakt abbrechen. Insofern versucht er selbst sein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen, schafft es aber nicht, weil er plötzlich merkt, wie groß die Einsamkeit ist, die Arun bis jetzt für ihn ausgefüllt hat. Bricht zusammen, kriegt auch Probleme auf der Arbeit, weil er so ein furchtbarer Mensch ist und flüchtet sich dann zu seiner Schwester Sophie, mit der er sich vor vielen Jahren einmal zerstritten hat. Da ging es um ein gemeinsames Erbe. Und bei Sophie entdeckt er plötzlich, dass es im Leben auch noch Wichtigeres gibt als Arbeit und Böse sein. Während Arun weiter auf diesem Fischerboot ist und dort wirklich grauenhafte Dinge erlebt, die er in einer Tagebuch festhält, Menschen werden vor seinen Augen erschossen, weil sie zu schwach zum Arbeiten sind, weil sie versucht haben zu entkommen. Also wirklich ganz, ganz schreckliche Szenen. Und mir hat dieses Buch mehr als ein Drittel lang wirklich gut gefallen, weil ich diese Beziehung zwischen Olivier und Arun sehr ungewöhnlich fand und auch diese Aufarbeitung, wie kam es denn dazu, wie sind die Machtverhältnisse in dieser Beziehung, fand ich spannend nachzuverfolgen. Auch warum Olivier so toxisch wurde, das erfahren wir in Rückblenden, indem wir die Geschichte seiner Schwester erfahren. Irgendwann kippt das Buch leider aus meiner Sicht, weil Benoît Dalouin den ja, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, denn er möchte das ja auch. Er möchte, dass dieses Buch ein Plädoyer dafür wird, dass wir mit den Meeren besser umgehen. Er will den Ozean eine Stimme geben und er will auf diese furchtbaren Bedingungen auf thailändischen Fischerbooten aufmerksam machen. Die, so sagt er, alles, was er da beschreibt, habe sich wirklich so abgespielt, das berichten Überlebende. Also eine wichtige Botschaft, viele wichtige Botschaften. Mir wurde es am Ende dann doch zu aktivistisch und er hat ein bisschen das Interesse an seinen Figuren verloren. Als dann noch Sea Shepherd reinkommt und sehr ausführlich erklärt wird, was alles Furchtbares auf dem Meer passiert. Ja, das ist furchtbar. Ich gebe ihm völlig recht und es ist wichtig, dass darauf aufmerksam gemacht wird. Für die Geschichte war es am Ende nicht ganz so hilfreich. Genau, deswegen komme ich.
Deswegen willst du's
eigentlich
nicht.
Deswegen bringen wir heute ja zwei Bücher mit, damit ich noch eines habe, was ich aus vollem Herzen empfehlen kann. Dieses hier hat es mir vor allem im letzten Drittel nicht so leicht gemacht. Die Botschaft aber auch dieser Einstieg in eine Beziehung, die doch ungewöhnlich ist und die doch sehr gut ausgeleuchtet wird, macht es dann eben doch so lesenswert, dass ich sage, ich kann es jetzt doch noch mit gutem Gewissen vertreten.
Das ist schön. Also, ich kann das verstehen. Mir ging es ein kleines bisschen ähnlich. Ich habe das aber trotzdem gern bis zum Ende gelesen. Das Setting hat mich natürlich total abgeholt. Ich meine, ich war direkt nach meinem Urlaub wieder in Frankreich und zwar am Atlantik. Die Île Dieu, wo Sophie und Olivier aufwachsen, das ist ja die am weitesten vom Festland entfernte Insel Frankreichs, habe ich nachgelesen. Die ist da so vor Nantes. Und dann auch noch nach Nizza, wo die Tante Marthe wohnt, von der sie ein Haus
erben. Das ist eine tolle Figur, ja.
Erben, ja, ganz tolle Figur. Ganz tolle Szenen hat der Autor da auch beschrieben, finde ich. Sowohl diese karge, einsame Insel, wie die Fischer da leben und was auch das Schwierige daran ist, als auch diese überbordende Lebensfreude in Nizza, die einen eigentlich automatisch an der Côte d'Azur irgendwie mitreißt, weil das Licht so toll ist, weil das Meer so toll aussieht und so. Das hat er ganz toll beschrieben und da fühlte ich mich sehr zu Hause. Und ich mochte auch zuerst diesen Kontrast zwischen der Thailand-Menschenhandelsgeschichte und der Geschichte von Sophie, die ja so eine Meeresökologin ist und die dann ja auch relativ spät erst ins Spiel gebracht wird. Mir wurde es dann mit den Tagebucheintragungen ein bisschen zu viel. Ich fand es auch schwierig literarisch, weil er dann unnötigerweise die Perspektive wechselt. Also da erzählt ja dann Arun aus der Ich-Perspektive in seinem Tagebuch, während in allen Passagen davor und auch in anderen Passagen währenddessen er ja in der dritten Person geschildert wird. Also dachte ich so, Und das war mir einfach zu ausführlich. Es war dann auch sehr redundant. Und ja, schrecklich, ich habe auch nochmal nachgelesen, das ist tatsächlich alles so und ich bin deswegen auch froh, dass ich es gelesen habe, weil ich das nicht wusste, was da abgeht auf den Meeren mit diesem fürchterlichen Menschenhandel. Und ich finde, das wird super gut beschrieben, wie der da so reinrutscht und wie er selber gar nicht glauben kann, dass er plötzlich in dieser Situation ist. Und es wird ja auch gesagt, dass es eigentlich ungewöhnlich, dass so ein Mensch wie Arun, der eben aus Paris kommt, auch nur ein Tourist ist in Kambodscha, eigentlich cashen diese Menschenhändler ganz andere Leute. Und es ist sehr, sehr viel drin. Und ich dachte oft, ich habe es ja als E-Book gelesen. Und ich dachte oft, es ist bestimmt gleich zu Ende. Ich meine, gut, es werden unten im E-Book immer angezeigt, wie viele Seiten man noch hat, aber es ist trotzdem was anderes, als wenn du siehst, okay, ich habe jetzt hier noch so viel. Deswegen, ich dachte oft schon, es muss doch jetzt mal zu Ende sein. Und dann passiert halt noch was und noch was. Aber insgesamt bin ich froh, dass du das für mich mitgebracht hast und ich bin nicht froh, dass ich es als E-Book gelesen habe, denn jetzt, wo ich es hier sehe, es ist ganz schön haptisch,
ja.
So krisseliger.
Man sieht da die Wellen drauf und die Wellen sind eben, ja, dreidimensional ist vielleicht zu viel gesagt, aber sie sind schon nicht nur glatt.
Nee, aber trotzdem auch hier schön türkis. Also ganz schönes Buch. Ich würde trotzdem eine Leseempfehlung aussprechen.
Ja, dann unterschreibe ich die doch auch, weil nein, ich habe sie ja auch ausgesucht, weil ich vieles Gutes daran fand. Und das Aktivistische ist vielleicht etwas, was ja auch wichtig ist. Und
es hätte eigentlich im Mare Verlag erscheinen müssen.
Stimmt.
Oder? Weil es wirklich so dermaßen ums Meer geht. Naja, haben sie vielleicht nicht schnell genug Hallo gesagt.
So haben wir aber die Möglichkeit, einen anderen wirklich auch sehr schönen Verlag vorzustellen. Den Karl Rauch Verlag nämlich. Dort ist das Buch erschienen. Benoît Dallouin, Ein Schrei im Ozean, Paul Sursac hat es übersetzt. Es hat 440 Seiten, also ist wirklich nicht so schnell zu Ende und kostet 26 Euro. Und hat hinten drin auch ganz viele Tipps zum Weiterlesen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte, Menschenhandel oder auch Verschmutzung der Meere, Ausbeutung der Meere und sogar Anleitungen, was man tun kann.
Ich glaube, kein Fischessen ist eine der Anweisungen. Da bist du ja schon mal ganz weit vorne.
Ich habe noch ein zweites Buch mitgebracht. Das stelle ich jetzt noch kurz vor, weil wir wollen zwar ein paar mehr Bücher zu diesem Schwerpunkt vorstellen, aber es soll ja auch keine 2-Stunden-Sendung werden. Ein Buch, das, tata, auf der Longlist steht. Deswegen habe ich es mir gleich gegriffen.
Ach, guck mal, siehst du, das hatte ich gar nicht identifiziert. So abstrakt ist die Longlist für mich.
Ja, von einer Autorin, die ich auch sehr liebe, Christine Wunicke. Das Buch heißt Wachs und wirbt damit, dass es eine lesbische Liebesgeschichte ist im Frankreich im 18. Jahrhundert. Also perfekt für diese Folge. Es ist die Geschichte von 2 Frauen, die es wirklich gegeben hat. Marie Biheron ist die eine. Die war Anatomin. Sie hat schon als kleines Mädchen angefangen, Leichen sezieren zu wollen. Und ich finde, es beginnt ganz großartig, wie dieses kleine Mädchen in die Soldatenkaserne geht, weil sie gehört hat, Leichen gibt es beim Militär und dann versucht, dort doch welche zu bekommen und für großes Chaos und auch große Angst bei den Soldaten sorgt, weil die sich überhaupt nicht erklären können, was dieses Mädchen hier möchte. Sie wurde dann wirklich Anatomin, hat Leichen bekommen, aufgeschnitten und weil aber die Organe sich nicht besonders lange hielten, sie hat nur im Winter gearbeitet, hat sie irgendwann angefangen, Modelle zu erstellen aus Wachs und diese Modelle wurden dann sehr berühmt und wurden auch zu Lehrzwecken benutzt. So war sie zum Beispiel eine der ersten, die gezeigt hat, wie eine Schwangerschaft im Körper aussieht, weil sie diese Modelle mit Wachs nachgebaut hat. Und Marie verliebt sich in Madeleine Basseporte. Madeleine Basseporte ist ebenfalls eine berühmte Französin gewesen, eine Malerin, die für ihre Blumenzeichnung bekannt wurde und am Hof des Königs unter anderem gezeichnet hat. Und sie war auch die Lehrerin von Marie. Und diese beiden lernen sich kennen. Das Mädchen verführt sie relativ schnell. Die beiden waren fast 50 Jahre zusammen, haben sich auch mit meine Frau angesprochen und bezeichnet und lebten so vor sich hin. Und das spielt in dem Buch von Christine Wunicke eine Rolle, aber nur eine Nebenrolle. Sie erzählt eigentlich die Geschichten der beiden Frauen. Wie konnten sie sich durchsetzen? Auf was für Widerstände stießen sie in einer doch sehr männerdominierten Gesellschaft? Madeleine zum Beispiel war die beste Zeichnerin, aber es schrieb dann immer ihr Lehrer seinen Namen unter ihre Zeichnungen, um den Ruhm einzuheimsen. Marie hat sich gegen alle Widerstände durchgesetzt und zieht am Ende auf einem Wagen durch das Frankreich der Französischen Revolution, durch ein Paris, das völlig im Chaos versinkt, als schimpfende alte Frau auf einem Wagen gezogen von ihrem jungen Pfleger. Das ist wirklich herrlich witzig beschrieben, wo auch noch ein paar berühmte Personen ein paar Gastauftritte haben und nicht besonders gut dabei wegkommen. Und ich mag vor allem diesen Ton von Christine Wunicke. So fiese kleine Seitenhiebe auf alles, was passiert. Gleich zu Beginn zum Beispiel gibt es einen Soldaten, der Oboe spielt und zu dem kommt Marie als allererstes für die Leiche. Und dieser Mensch kann nicht Oboe spielen. Und Christine Wunicke schreibt dann, der Kadett wäre gerne in den Krieg gezogen, um darin zu fallen. Jetzt spielt er eine Tonleiter seit 2 Stunden. Sie bestand aus 5 Tönen und alle waren falsch. Und je mehr er die Backen aufblies, desto falscher wurden sie. Und so geht es dann weiter. Und das macht mir großen Spaß, in diesem Ton zu lesen. Und gleichzeitig erfährt man sehr viel über diese beiden doch sehr besonderen Frauen und eine Liebesgeschichte im 18. Jahrhundert, die damals von der Gesellschaft offenbar ganz einfach so hingenommen wurde.
Ich habe ja nur reingelesen und auf den ersten 2 Seiten dachte ich so, oh nein, das kann ich auf keinen Fall weiterlesen, weil Kaserne, 18. Jahrhundert, es war alles so ein bisschen seltsam.
Aber Frankreich, komm.
Ja, Frankreich. Und dann habe ich aber weitergelesen und fand es echt cool. Also der, wie du sagst, der Ton ist sehr bizarr. Aber auch ja spannend, also eine gespannte Geschichte und es ist wirklich witzig. Also es ist einfach wirklich witzig und man ist sehr schnell drin in dieser Zeit. Ich habe jetzt hier gerade gesehen, 176 Seiten hat es nur. Ich habe es ja nicht zu Ende gelesen. Ich glaube, es ist für mich ein bisschen zu morbide. Also es sind schon sehr, also ja, es ist schon sehr viel mit Leichen. Es ist nicht unbedingt so ganz mein Beuteschema. Aber also ich merke an dieser Stelle schon, warum es auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis ist, weil es was wirklich Besonderes ist und es ist nicht so besonders, dass man sagt, ich kann es gar nicht lesen, weil es irgendwie so ein experimentelles Ding. Man kann das gut lesen und es ist eine besondere Erfahrung. Das finde ich, ist schön. Also das ist auch das Schöne an Literatur und ich lasse mich auch gerne auf solche Bücher dann mal ein, die ich normalerweise eigentlich gar nicht lesen würde und ich wahrscheinlich nach dem Klappentext und dem Titel hätte ich es auch nicht gemacht. Insofern auch hier danke, Jan, dass du das mitgebracht hast. Man kann sich darauf einlassen und hat wirklich eine besondere Geschichte dann.
Also von Christine Wunicke, Wachs heißt das Buch, ist im Bärenberg Verlag erschienen, hat, du hast es gesagt, 176 Seiten und kostet 24 Euro. Das sind Bücher für Erwachsene, auch wegen der Morbidität und der Gewaltszenen, wo in beiden Fällen die LGBTQ-Perspektive zwar vorkommt, aber gar nicht so sehr im Mittelpunkt steht. Und mich interessiert natürlich besonders, deswegen freue ich mich, dass wir die Folge dazu machen, wie dieses Thema in Kinderbüchern behandelt wird. Und da hast du auch ein Buch mitgebracht, was ich, kann ich ja schon mal verraten, mit großer Begeisterung gelesen habe.
Das ist ja schon mal schön. Das wusste ich gar nicht. Ja, ich habe ein Kinderbuch und ein Jugendbuch tatsächlich mitgebracht. Das Kinderbuch heißt, ein sehr bizarrer Titel auch, Der Katze ist es ganz egal, von Franz Orkhandel. Das ist ein österreichischer Autor. Es geht um Transsexualität für Kinder ab 9. Und ich bin bei sowas eigentlich erstmal total skeptisch, weil das oft unangenehm pädagogisch bis peinlich verhandelt wird in solchen Büchern, weil es eben so problematisiert, thematisiert wird und das sind dann eigentlich keine Bücher, die Kinder irgendwie so lesen möchten. Hier war ich positiv überrascht. Ich finde das Buch super. Ich habe es dann einfach trotzdem gelesen, obwohl ich skeptisch war. Ist ja manchmal gut, haben wir ja gerade gehört. Es geht um Leo, der ist so schätzungsweise 8 und Leo möchte lieber Jennifer heißen. Das sagt er auch allen, aber die Erwachsenen verstehen es nicht. Warum will der denn einen Mädchennamen haben? Warum will der rosa Kleider tragen? Warum will der lange Haare haben? Am besten Zöpfe. Leo, du bist ein Bub, sagt der Vater. Und Leo sagt, ich bin ein Mädchen mit einem Penis. Also, der Vater versteht es gar nicht, die Mutter ist ein bisschen einfühlsamer, aber irgendwie total überfordert von dieser Situation. Und dann bekommt Leo ausgerechnet in der Schule Unterstützung. Zwar sagt sein Mitschüler Gabriel etwas ungerührt, naja, also Leo fragt dann so, was meinst du denn, kann ich vielleicht ein Mädchen sein, kann ich Jennifer heißen? Und dann sagt eben dieser Gabriel, nö, jeder mit einem Penis ist ein Bub. Also der Autor ist Österreicher, deswegen heißen die da
Steht
Bub.
Steht ganz zu Beginn, Achtung, so als Warnhinweis, ja. Dieses Buch spielt in Wien.
Achtung, dieses Buch spielt in Wien und es gibt auch so kleine Erklärungen von österreichischen Begriffen. Und dann kommt der Schulwart dazu und das ist so ein Schnacker, also der Hausmeister im Grunde. So ein Schnacker, der sich mit allem irgendwie auskennt und der sagt dann, jetzt lese ich ein kurzes Stück vor. Also, ich habe in meinem Leben viele Damen besucht, wunderbare Damen, dünne und dicke, junge und alte, reiche und arme, lange und kurze. Eine Dame war ganz besonders. Sie hatte den Augenaufschlag des Orients und einen prächtigen Busen mit Perlenketten darüber und darin. Sie hatte auch ein Diplom in Betriebswirtschaft und diese Dame hatte einen Penis. Was ist nochmal Betriebswirtschaft, fragt die Anne, die jetzt dazu gekommen ist. Solche Fragen sind Jennifer jetzt nicht recht. Sie möchte viel lieber mehr über den Busen und den Penis erfahren. So, und das ist so der Ton in dem Buch. Also da werden auch Sachen offen angesprochen. Und ich finde es so herrlich, wie selbstverständlich und wie resolut dieses Problem, es ist schon ja auch ein Problem von Leo / Jennifer, da verhandelt wird. Einfach sehr direkt. Und die Kinder akzeptieren ja relativ schnell, dass Leo lieber Jennifer sein will. Finden die auch total okay. Und versuchen dann zusammen, die Erwachsenen davon zu überzeugen. Also entwickeln so einen Plan, wie sie die Erwachsenen überzeugen können, dass Leo jetzt einfach Jennifer heißt. Ich finde, das ist ein ganz, ganz großartiges Buch für alle.
Ja. Ich finde es, also es ist auf der einen Seite witzig, du hast es beschrieben, wie sie damit umgehen. Es ist, finde ich, sehr sensibel, aber auch realistisch, wie die Eltern eben nicht sofort sagen, alles ist toll, sondern sich bemühen. Die Mutter, die dann ans Bett kommt und sagt, wo ist denn eigentlich Jennifer? Oder ich dachte, du bist Jennifer. Und Leo, der dann wieder gerade Leo ist, sagt, sie ist nicht da. Und aber auch die ganz verzweifelte Frage stellt, ich bin nicht da, weil er ja eigentlich oder sie ja eigentlich Jennifer ist. Das fand ich sehr stark, weil es eben darüber hinausgeht, dass Leo ein Junge ist, der gerne Kleider tragen will, sondern wirklich diese Identitätsfrage von Anfang an da ist. Er hat einen neuen Namen, er ist eigentlich sie, ist eigentlich Jennifer und stellt das auch überhaupt gar nicht mehr in Frage.
Er stellt das nicht in Frage, aber fragt sich schon, ob das sein, also er stellt es schon im Grunde in Frage, also ist sich eigentlich für sich selber sicher, aber fragt sich schon, wie kann das eigentlich sein? Weil ich sehe ja aus wie ein Junge. Dann kann ich ja eigentlich kein Mädchen sein. Oder halt doch. Und das fragt er seine Eltern und das fragt er seine Schulkameraden und eben auch diesen Hausmeister. Und das ist sicherlich ein bisschen romantisch dargestellt, dass die Mitschüler und die Lehrer und also diese ganze Situation in der Schule, dass die mehrheitlich einfach sagen, ja, okay, ist dann halt so. Also Anne fragt halt, ich will jetzt eigentlich was über Betriebswirtschaft wissen, das mit dem Penis interessiert mich jetzt halt gerade nicht so. Also das ist ja auch so ein sehr typisch Kind, dann irgendwie das rauszugreifen, was einen gerade interessiert und viele Sachen als gegeben hinzunehmen. Das ist ja eine Fähigkeit, die Kinder in der Regel haben und das haben sie hier und es ist auch schön, dass das so dargestellt wird. Dass das immer so leicht ist in der Schule, glaube ich natürlich nicht. Da sind immer Leute, die auch dann wahrscheinlich blöd sind. Aber ich fand insgesamt ist es eben schön, dass es für Kinder geschrieben wird, diese eigentlich ja kindliche Perspektive, mit der wir alle anfangen, dass wir alles als gegeben hinnehmen.
Ja, wirklich ein sehr schönes Buch. Und ich würde auch sagen, für alle, weil es eben auch Erwachsene, Lesende, finde ich, nachdenklich macht an vielen Stellen.
Ja. Ja, man kann das vorlesen und ich finde nicht, dass man unbedingt alle Kinder immer zu irgendeinem Zeitpunkt mit der Thematik Transgender konfrontieren muss. Ich finde, da gibt es einfach gar keinen Muss. Aber wenn das so passiert, wie in diesem Buch, so ganz selbstverständlich und so, das ist ja eigentlich auch eine richtig gute Geschichte, eine witzige Geschichte erzählt, die übrigens nie witzig ist auf Kosten von Leo / Jennifer, sondern auf Kosten der störrischen Erwachsenen, die halt manchmal so seltsam dann reagieren, dann, ja, macht das. Kauft dieses Buch, lest dieses Buch vor oder lasst es eure Kinder lesen. Ich glaube, es ist eher ein Vorlesebuch tatsächlich, weil ich glaube schon, dass man auch ein bisschen drüber reden sollte dann.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also es ist von Franz Orkhandel, heißt Der Katze ist es ganz egal, nämlich ob sie jetzt einen Mädchen- oder Bubennamen hat. Und ist im Klett Kinderbuch Verlag erschienen, hat 104 Seiten, hat man also einiges zum Vorlesen und kostet 14 Euro.
Offiziell empfohlen ab 9. Ich glaube sogar, dass man es schon ein bisschen früher vorlesen kann. Und dann habe ich noch, auch das ganz kurz, ein Jugendbuch mitgebracht, She Drives Me Crazy. Und das hat auch so ein sehr schönes Cover. Das ist wie die Struktur eines Basketballs von Kelly Quinlan. Und das ist ein richtig schöner Highschool-Roman für alle ab 14. Die Protagonistin Scotty spielt leidenschaftlich gern und sehr gut Basketball in der Schulmannschaft, deswegen das Cover. Aber jetzt gerade leidet sie. Sie leidet darunter, dass sich ihre Freundin Tally von ihr getrennt hat und dass sie außerdem auch noch jetzt in der Konkurrenzmannschaft einer Eliteschule spielt. Und Scottys Leben ist irgendwie so aus dem Takt geraten. Beim Basketball gelingt ihr auch nichts mehr so richtig. Sie war eigentlich gut, aber jetzt läuft es nicht mehr so. Und dann fährt ihr auch noch ihre Mitschülerin und Erzfeindin Irene ins Auto. Allerdings war Scotty bei diesem Unfall nicht so ganz unbeteiligt und deswegen lautet der Deal, den dann auch die Eltern untereinander machen, dass Scotty Irene jeden Tag abholen muss und mit zur Schule nehmen muss. Und man ahnt es natürlich, die beiden kommen sich näher. Enemies to lovers again. Ja, und das ist, ich finde, das ist witzig, romantisch, anrührend, mitreißend. Es ist ein richtig gutes Jugendbuch und ich habe es hier mitgebracht, weil die gleichgeschlechtliche Liebe hier gar kein Problem ist. Das wird gar nicht thematisiert. Es ist überhaupt gar kein Thema. Weder für die Eltern noch für die allermeisten Mitschüler. Es gibt ein paar Ausnahmen. Es ist einfach eine Teenie-Love-Story zwischen zwei Mädchen. Und wirklich, das ist ja oft dann in solchen, das müssen sie es erstmal den Eltern sagen und dann sind die Eltern vielleicht erstmal komisch und dann akzeptieren sie es am Ende. Aber hier ist es so, das ist einfach so. Und die Eltern haben das komplett, alle Beteiligten haben das komplett akzeptiert. Und das fand ich so toll. Und davon gibt es immer mehr Bücher, erstaunlicherweise gerade auch aus den USA. Und das finde ich eine super Entwicklung.
Ja.
Wirklich ein komplett typischer Highschool-Roman, nur sind eben zwei lesbische Protagonistinnen. Oder drei. Kelly Quinlan, She Drives Me Crazy, Deutsch von Ulrike Brauns, erschienen bei Carlsen, 288 Seiten im Taschenbuch für 14 Euro.
Und bei der Vorbereitung auf diese Folge haben wir natürlich auch geguckt, wo werden eigentlich queere Bücher vorgestellt? Wer sind eigentlich Menschen, die sich dort besonders gut auskennen? Und da bin ich über einen Instagram-Kanal gestolpert, dem ich schon seit einer längeren Zeit folge, den Marlon Brandt betreibt. Books are gay as fuck heißt dieser Kanal, wo er regelmäßig queere Literatur vorstellt. Und Marlon tut nicht nur das, er war im vergangenen Jahr für die Frankfurter Buchmesse unterwegs und hat im Auftrag der Buchmesse queere Literatur vorgestellt. Und tut das in diesem Jahr auch. Außerdem schreibt er selbst gerade ein Buch, gemeinsam mit Tobi Schiller und Bianca Braunshofer, in dem es um die Darstellung von LGBTQ-Personen in der Literatur geht. Und deswegen haben wir gedacht, wenn wir über queere Literatur sprechen, dann brauchen wir auch nochmal den Blick, der tiefer geht. Also haben wir ihn eingeladen.
Der Gast.
So, und in Dortmund sitzt Marlon jetzt im Studio. Hallo Marlon, grüß dich.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Wir haben dich ja eingeladen, weil du ein Experte für queere Literatur bist. Du hast ursprünglich Literaturwissenschaften studiert. Was war denn dann für dich der Auslöser, dich speziell diesem Thema, speziell queerer Literatur zu widmen?
Also Auslöser war dafür, dass es im Studium eigentlich so gar keine Rolle gespielt hat. Ich möchte nicht sagen, dass meine DozentInnen sich dagegen gesperrt haben, aber es war einfach nicht ihr Thema und sie kannten sich nicht aus. Und ich habe gemerkt, dass da der große Drang vorhanden ist, sich damit zu beschäftigen, weil es auch super viel Identifikationspotenzial bietet. Und dann habe ich das einfach gemacht, dass ich angefangen habe, in meiner Freizeit zu forschen und auch zu gucken, dass ich in Hausarbeiten vielleicht ein Thema finde, was dazu passt. Und dann ging das los und daraus ist dann auch so nach und nach der Blog entstanden.
Wie würdest du das denn definieren, queere Literatur? Also reicht das? Wir haben gerade schon gesprochen über das neue Buch von Annika Büsing. Da ist eine Nebenfigur, merkt allmählich im Verlauf der Handlung, dass er sich doch eher für Männer interessiert als für Frauen. das reicht ja vermutlich nicht, um ein Buch zu einem queeren Buch zu machen, oder?
Ich finde, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man queere Literatur definiert, weil es ist so ein offener Begriff, der ganz oft alles so nicht bedeuten kann. Für einige bedeutet es natürlich nur, dass queer als Schirmbegriff für LGBTQ-Personen, dass die daran irgendwie eine Rolle spielen. Es gibt aber auch, würde ich jetzt mal sagen, die Definition, dass das irgendwie sich formal, inhaltlich und sprachlich auch im Text wiederfinden muss. Also, dass diese Queerness nicht nur auf einer Ebene der Figuren verhandelt wird, sondern auch auf allen anderen Ebenen diesen Text irgendwie besonders machen können.
Also aber im Grunde erzählen, also queer als anders zu empfinden und das Erzählen dann auch.
Genau, also mit diesen ganzen heteronormativen Konventionen brechen und das nicht nur.
Aber würdest du sagen, dass eine normale Erzählstruktur heteronormativ ist, automatisch?
Ich glaube, das ist das, was Queerness halt ausmacht, dass die Grenzen da fließend sind.
Wenn man jetzt sich die Bücher anschaut, die du auf deinem Blog oder auch in dem queeren Kanon, den du mit Tobi Schiller herausgibst, vorstellst, dann sind da aber doch fast immer nicht heterosexuelle ProtagonistInnen dabei. Mhm. Welche Themen kommen denn da vor und wo sagst du, da gibt es vielleicht noch viel zu wenig?
Also es ist natürlich immer noch so, dass weiße, schwule, cis-Männer das sind, was am meisten besprochen und auch darüber geschrieben wird. Thematisch hat sich auch nichts geändert. Es gibt natürlich so die klassische Coming-out-Literatur. Das war lange Zeit so das Thema schlechthin. In den 80er, 90er Jahren war es dann natürlich für die schwulen Männer vor allem die AIDS-Literatur, die eine große Rolle gespielt hat. Ich würde aber sagen, dass seitdem sich das so ein bisschen aufgelöst hat und wir nicht mehr nur von schwuler, lesbischer Literatur zum Beispiel sprechen, sondern eher von einer queeren Literatur, dass die Themen wirklich unbegrenzt sind. Also es gibt queere Science-Fiction-Romane, queere Krimi-Romane, Fantasy, Romance. Es findet sich eigentlich in jedem Genre wieder. Deswegen würde ich auch gar nicht sagen, dass queer unbedingt so ein Genre ist, sondern eine Lebensdimension, die natürlich ganz unterschiedlich abgebildet werden kann.
Und wenn du sagst, es gibt jetzt zwar sehr viel und gleichzeitig sagst du schon, die meisten sind schwule, weiße Cis-Männer. Also Cis-Männer sind Männer, die sich als Mann empfinden, im Gegensatz zu Transgender-Menschen. Mhm. Wie einverstanden bist du denn mit der Darstellung queerer Personen?
Also ich bin natürlich zufrieden. Es könnte natürlich immer besser sein, aber man sieht natürlich so jetzt in der Literatur, die rauskommt, dass das schon eine Vielfalt an Lebensrealitäten abgebildet wird. Was ich interessant finde, ist, was so aber tatsächlich am meisten rezipiert wird. Wenn man sich dann zum Beispiel einen Roman wie Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara anschaut, dann ist es schon interessant, worauf das Publikum anspringt. Also der Roman erzählt ja die Geschichte von vier Freunden in New York. Eine dieser Figuren erleidet wirklich alles, was man an schlimmen Dingen erleiden kann, von sexualisierter bis körperlicher Gewalt und wird dann aber trotzdem ein erfolgreicher Anwalt und geht eine Beziehung mit seinem Freund, der ein Schauspieler ist, ein. Und es gab so ganz lange den Konsens in der Literaturbranche, dass schwule Bücher nur veröffentlicht werden können, wenn die Figuren leiden und ersichtlich ist, dass sie leiden aufgrund ihrer Sexualität. Und am besten war es auch, dass entweder die Figuren am Ende in den sicheren Hafen der heterosexuellen Ehe zurücküberführt wurden oder dass sie durch Selbstmord sterben und deutlich wird, diese Lebensweise wird verurteilt.
Bis wann, meinst du, galt dieser Konsens?
Also es war so die 50er, 60er, 70er Jahre. Darauf greift sie eigentlich schon wieder zurück, weil diese Figuren leiden ja auch darunter. Und es gibt auch so eine, wie ich finde, wirklich ganz furchtbare Szene, wo die beiden das erste und einzige Mal versuchen, miteinander zu schlafen, fragt Willem Jude am Ende, ob er sich überhaupt als homosexuell identifizieren würde, wenn er nicht diese Geschichte der sexualisierten Gewalt durch Männer erfahren hätte. Und das ist natürlich auch eins der Klischees schlechthin, dass schwule Männer nur dadurch schwul geworden sind, dass sie diese Erfahrung gemacht haben. Mhm. Und das finde ich schon schwierig, dass in einem Roman, der in der jetzigen Zeit erscheint, dass das so rezipiert und auch gefeiert und kritiklos hingenommen wird.
Das heißt also, du würdest sagen, in vielen Büchern sind noch zu viele Klischees, zu viele Stereotype, vielleicht auch zu viele Vorurteile, die da mit transportiert werden?
Gar nicht. Ich glaube, dass queere Menschen da schon relativ klischeefrei schreiben. Aber ich finde es einfach interessant, dass der Text von einer heterosexuellen Frau, die über queere Menschen schreibt, so erfolgreich damit ist.
Würdest du denn sagen, Romane mit queeren Protagonisten dürfen nur von queeren Autoren auch geschrieben werden?
Nein, gar nicht. Ich glaube, die Frage ist eher, und die muss auch erlaubt sein, ist das gut oder schlecht gemacht? Oder mit welcher Absicht ist dieses Buch geschrieben? Weil ich glaube schon, dass man ein Buch mit queeren Figuren von einer nicht queeren Person anerkennt, ob die schon mal mit queeren Menschen gesprochen und Zeit verbracht hat. Und dann würde ich auch sagen, ja, alles okay. Aber wenn ich erkenne, dass da vielleicht einfach eine Figur eingefügt wurde, damit sie nur queer ist, dann würde ich schon sagen, ja, das darf man auch kritisieren.
Ist das denn, wenn du sagst, es gibt auch diese Bücher, wo nur in Anführungszeichen eine queere Person reingeschrieben wird, vielleicht auch, weil ja queere Literatur ein Trend geworden ist, nicht? Also man hat das Gefühl, es erscheinen immer mehr Bücher. Hast du das Gefühl, dass dann manchmal oder öfter eben auch Romane extra mit queeren Personen versehen werden, um auf diesen Trend aufzuspringen?
Ich glaube tatsächlich, dass das eher im Fernsehbereich so ist als in der Literatur, weil eigentlich hätte ich gedacht, dass nachdem zum Beispiel Kim de Lorenzon den Deutschen Buchpreis gewonnen hat für Blutbuch, dass da mehr queere Literatur erscheinen würde. Aber tatsächlich ist das so, dass zwar schon einiges auch übersetzt wird, aber im deutschsprachigen Raum wird da wenig gemacht, vor allem was jetzt so Trans-Erzählungen betrifft.
Mhm. Woran liegt das? Was glaubst du? Sind da doch noch Vorbehalte bei den Verlagen oder Unsicherheit?
Ich glaube schon, und ich glaube auch, dass das das Problem ist, dass Verlage das als so als ein Trendthema wahrnehmen, etwas, was sich nur gut verkaufen lässt. Und ich glaube auch, ein Teil wird bestimmt noch dran liegen. Ich würde sagen, im englischsprachigen Raum sind queere AutorInnen viel, viel besser miteinander vernetzt und da geht einfach mehr, um sich gegenseitig zu unterstützen und zu pushen. Und ich glaube, da hinken wir noch so ein bisschen hinterher.
Aber wenn ich das richtig jetzt raushöre, dann geht es dir ja schon auch sehr darum, dass es wirklich um einen, also so eine Art Erfahrungsbericht ist. Ist es das, was dir fehlt auf dem Buchmarkt tatsächlich? So Menschen, die ihre eigenen Erfahrungen mit reinbringen?
Ich würde sagen, ja und nein. Also ich halte es immer so ein bisschen für schwierig zu sagen, dass die eigene Lebenserfahrung so bei der Literaturproduktion gar keine Rolle spielt und die eigene Sexualität auch nicht. Ich glaube schon, dass das da auch mit reinspielt und dementsprechend auch, dass queere Menschen halt autofiktional über ihre eigenen Erfahrungen schreiben, weil es sonst halt niemand gemacht hat lange Zeit. Da war der Wunsch vorhanden, Zeugnis abzulegen vom eigenen Leben, weil es andere nicht getan haben, um zu zeigen, hier, guck mal, das ist unser Leben und auch im Sinne von, das sollen andere junge Menschen lesen, um zu sehen, wir sind nicht allein. Ich glaube schon, dass sich das wirklich geändert hat, aber ich glaube immer noch, dass das eine große Rolle spielt bei der Literaturproduktion.
Weil ja auch die Wiedererkennung oder die Erkennung der eigenen Lebenswelt dann eine wichtige Rolle spielt. Ich habe das vorhin erzählt, wie dankbar ich war oder wie auch überrascht, als ich als Junge irgendwann plötzlich queere Personen fand in Romanen, die es bis dahin ja gar nicht gab, weil damals das Stereotyp eben doch war, Romeo liebt Julia. Was es für mich für eine Befreiung war zu sehen, es gibt diese Bücher, aber für wen werden diese Bücher heute eigentlich geschrieben? Geht es wirklich darum, queere Menschen zu erreichen? Geht es darum, eine große Leserschaft zu erreichen? Was glaubst du, wer ist eigentlich die Zielgruppe von queerer Literatur?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Ich glaube, es gibt Bücher, die sich nicht darum scheren, ob heterosexuelle Menschen sie verstehen. Es gibt aber dann natürlich auch Literatur, glaube ich, die Menschen empathischer machen soll für queere Menschen. Da würde ich dann zum Beispiel auch Heartstopper von Alice Oseman zu zählen.
Was ja ein riesiger Erfolg war, auch als Film, aber auch das Buch. Zwei Jungen verlieben sich ineinander. Eine Geschichte, die unglaublich viele begeisterte LeserInnen erreicht hat.
Heartstopper erzählt ja von diesen beiden Jungen, Nick und Charlie, beiden Hauptfiguren. Und es gibt natürlich auch noch andere Figuren in dieser Serie. Es gibt auch Transfiguren, es gibt asexuelle Figuren. Also es ist schon ein breites Spektrum abgedeckt. Ich finde es da nur interessant, dass Nick und Charlie eigentlich das ist, worüber alle reden. Also es sind schon die beiden weißen Jungs, die für alle interessant sind und die kommen ja auch aus gutbürgerlichen Verhältnissen. Das ist etwas, das kann man auch den konservativen Großeltern zeigen, ohne dass sie da irgendwie anecken. Das hat bestimmt seine Berechtigung, das möchte ich nicht abstreiten. Ich kenne auch genug queere Menschen, die sich wünschen, sie hätten das zu ihrer Schulzeit sehen können, sie sich da imaginieren könnten, wie viel einfacher alles gewesen wäre, wären sie auf so einer Schule gewesen mit solchen FreundInnen. Aber warum sind das so die Geschichten, die dann auch so alle ansprechen, finde ich? Also wir werden ja auch alle irgendwann einmal erwachsen. Und es gibt auch so viele Lebensrealitäten abseits davon, von denen man erzählen könnte, die auch nicht queere Menschen etwas verraten könnten. Weil das, was wir jetzt so als den Standard auch in heterosexuellen Beziehungen betrachten. Das war ja lange Zeit nicht der Standard, also dass da so die Rollenbilder aufgelöst werden. Und das hat man zum Beispiel auch früher in der queeren Literatur gefunden. Das war ja auch ein Vorbild, zum Beispiel, wenn man sich anguckt, wie erfolgreich Ralf König, der ja auch Graphic Novels geschrieben hat und mit Der bewegte Mann super erfolgreich gewesen ist. Der hatte ja auch wirklich so eine sehr, sehr entfesselte Sexualität, aber gleichzeitig auch Heimlichkeit in seinen Figuren dargestellt. Und das war ja auch wirklich ein Massenerfolg, weil sich da auch viele das angucken konnten und sagen, ah, spannend, ist so eine Beziehung, wo es diese ganzen Machtgefälle nicht gibt. Das kann auch irgendwie schon befreiend und spannend für ein heterosexuelles Paar sein, das so zu sehen.
Ja, total. Deswegen hat es doch ja trotzdem super.
Wenn am Ende die konservativen Großeltern Verständnis für eine queere
Frau haben, ist ja auch was gewonnen.
Ist ja auch was erreicht.
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen würde ich auch sagen, das hat seine Berechtigung und das ist wichtig. Mir geht es eher darum, dass Queerness so in seiner ganzen Bandbreite abgedeckt werden kann.
Also es gibt weiterhin viel zu tun auf dem Buchmarkt. Nur weil es jetzt viele queere Liebesgeschichten gibt, würdest du sagen, gibt es immer noch relativ viel, wo die Literatur auch einen Beitrag leisten kann, dass es in der Gesellschaft mehr wahrgenommen wird.
Auf jeden Fall.
Im vergangenen Jahr hatte ich ja die Frankfurter Buchmesse gebeten, dort sozusagen auch als eine Art Botschafter aufzutreten für queere Literatur. Was genau hast du da gemacht?
Genau, ich habe mich dem Gastland Italien gewidmet und habe dort verschiedene Bücher, die von entweder italienischen AutorInnen geschrieben worden sind oder die in Italien spielen und queere Figuren haben, zum einen vorgestellt und habe dann geguckt, wie italienische Kultur und queere Kultur, wie das in der Literatur beispielhaft an den Büchern verhandelt wird. Das Problem ist natürlich, dass die politische Lage in Italien gerade keine ist, die queere Literatur unbedingt fördert. Deswegen war es auch gar nicht so einfach, da Neuerscheinungen zu finden. Aber das war auch der Grund, warum diese Bücher vorgestellt werden sollten. Es sollte halt auch ein Zeichen gesetzt werden.
Jetzt ist das Gastland Philippinen, da ist es wahrscheinlich noch schwieriger, oder?
Ja, es gibt ein einziges Buch, was übersetzt wurde, im Albino Verlag, Der Junge aus Ilocos. Das habe ich vorgestellt und dann habe ich noch einen zweiten Roman von Danton Remoto, River Run, vorgestellt, der nicht übersetzt, aber im Original auch auf Englisch geschrieben wurde. Mhm. Schon traurig, dass da nicht mehr gekommen ist, aber es wundert mich andererseits auch nicht so wirklich.
Nun könnte man auch sagen, auch in Deutschland haben wir gerade eher eine Entwicklung, so wurde es auf den Christopher Street Days deutlich, wo queere Menschen wieder stärker kämpfen müssen für Toleranz und Sichtbarkeit. Brauchen wir dafür auch noch mehr queere Literatur oder was kann Literatur überhaupt bei sowas bewirken?
Also ich finde das immer schwierig, da generelle Aussagen zu machen. Ich glaube schon, dass queere Literatur vor allem queeren Menschen eine Rückversicherung gibt, dass sie Platz in dieser Gesellschaft haben, dass sie es verdient haben, in der Literatur Platz zu finden, dargestellt zu werden, repräsentiert zu werden. Aber ich glaube, dass der Wunsch, dass Literatur irgendwie die Welt unbedingt verbessert oder retten kann, ein bisschen viel ist.
Ja, das glaube ich auch. Bei aller Liebe.
Ja.
Ich fürchte auch.
Aber sie kann zumindest Sichtbarkeit schaffen, dass man sieht, dass es andere Lebenswelten gibt.
Ja, und dafür brauchen wir vor allem solche Bücher wie Heartstopper, die nämlich ein Massenpublikum ansprechen.
Mhm. Ja.
Ja, ihr seid alle meiner Meinung. Sehr gut.
Darauf können wir uns einigen. Für Bücher, für auch konservative Großeltern. Aber ich glaube, auch das wurde deutlich, queere Literatur kann noch so viel mehr sein und kann noch viel mehr Lebenswelten abbilden, die über die reine Liebesgeschichte hinausgehen. Und wenn ihr noch mehr davon lesen wollt, schaut doch mal bei Marlon auf seinem Instagram-Account rein. Books are gay as fuck heißt er. Auch das schreiben wir mit in die Shownotes. Interessanter Name übrigens. Wie bist du darauf gekommen?
Ich habe jetzt natürlich eine Geschichte, was ich mir dabei gedacht habe, aber ich glaube 2017 wollte ich einfach nur besonders frech sein und das ist das Erste, was mir eingefallen ist und ich hätte auch niemals gedacht, dass ich irgendwann mal mit Verlagen oder sonst wie in Kontakt stehen würde und diesen Namen erklären müsste. Und jetzt ist es, was es ist.
Es ist so, wie man sich früher die E-Mail-Adressen genau ausgesucht hat, die irgendwie süß waren und dann schrieb man plötzlich dem Professor und dachte,
das ist meine E-Mail-Adresse.
Genau, die freche Hexe.
75.
Ja, genau.
Also auf dem Instagram-Account findet ihr ganz viele Tipps. Außerdem gibt Marlon regelmäßig mit Tobi Schiller den queeren Kanon heraus. Auch das kann man abonnieren. Und dann freuen wir uns auf das Buch, was bald von dir erscheint.
Danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du dabei warst. Tschüss, Marlon.
Tschüss und viel Erfolg im Endspurt.
Dankeschön.
Ja, das Thema ist irgendwie doch komplexer, als ich dachte. Was Marlon gesagt hat, das, dass er sich also mehr verschiedene Lebenswelten wünscht. Das ist ja grundsätzlich auch ein Wunsch bei Literatur, gar nicht nur bei Queer, dass man da mehr Diversität sich wünscht.
Umgekehrt finde ich, ist schon wichtig, dass auch in belletristischen Büchern mehr diverse Personen vorkommen. Also ich gebe dir recht, ich erinnere mich an ein Verlagsgespräch, das ich geführt habe, den Verlag werde ich hier nicht nennen, wo mir als Top-Titel angepriesen wurde, die Geschichte einer non-binären Person. Und ich dachte, das ist grundsätzlich interessant, aber was ist denn das Besondere an dem Buch? Und mehr konnten sie mir aber nicht bieten, außer dass es die Geschichte einer non-binären Person ist. Und dann dachte ich, ja, diese Geschichten müssen erzählt werden, das macht es aber noch nicht zur Literatur. Und umgekehrt dann bei Bernardine Evaristo, wenn dort non-binäre Personen vorkommen, finde ich es sehr wichtig und toll, dass man diese Perspektiven auch bekommt. Also wahrscheinlich braucht man eben doch beides.
Ja, vielleicht braucht man beides. Ich habe gerade überlegt, die Bücher, die wir heute dabei haben, das sind alles hauptsächlich Bücher, in denen es miterzählt wird, beziehungsweise schon auch ein Thema ist, aber jetzt nicht abwegig. Außer vielleicht die Katze.
Außer vielleicht die Katze. Und ich glaube aber auch, also hätte ich als junger Mann ein Buch wie Heartstopper gehabt, mein Leben wäre wahrscheinlich doch anders verlaufen.
Meinst du?
Ja, ich glaube schon. Also
wie
diese
denn?
Geschichte. Naja, ich hätte schon gesehen als junger Mensch, dass es solche Liebesgeschichten gibt und dass sie in Ordnung sind. Das war ja damals in den 90ern nicht so. Da kann ich mich an keine Bücher erinnern oder wenige, nein, eigentlich gar keine, wo das mit einer solchen Normalität erzählt wurde und auch alle am Ende, selbst die konservativen Großeltern, Verständnis haben. Mhm. Sondern da hat Marlon schon einen Punkt, wenn schwule Geschichten erzählt wurden, dann eigentlich immer mit dem Problem. Mit mindestens einem Elternteil sprach man nicht mehr, man war verstoßen, man litt darunter und wäre doch so gerne anders. Mhm. Und im allerbesten Fall fand man vielleicht jemanden, dem man ein Happy End im Untergrund führen konnte. Aber als Normalität, wie es ja dargestellt wurde, das ist schon was Neues und kann, glaube ich, eine ganz andere Selbstsicherheit geben, dass es eben nicht an einem selber liegt, sondern dass man lieben darf, wie man will.
Ja, ja, dass das so gefeiert wird. Ne? Also das wundert mich übrigens, dass du das gesagt hast, dass es bei den Christopher Street Rays so thematisiert wurde, dass man sich Sorgen macht.
Na, die Zahlen sprechen schon dafür. Also die homophoben Gewalttaten sind deutlich angestiegen in den vergangenen Jahren. Und man merkt schon ein Klima. Es gab ja diverse Debatten. Also ich spüre schon eine Art Backlash.
Ah, echt? Okay. Ich dachte, wenn so lange so Leute wie Bill Kaulitz so viele Hörer haben, der ist ja so offen abfeiert.
Wir sind nicht wieder in den 90ern, das ganz sicher nicht. Glück. Aber es wird im Augenblick eher schwerer als leichter.
Dann ist ja so gut, wenn wir noch mehr Bücher davon vorstellen, damit es wieder
ja, und davon haben
die
wir
Normalität
noch
einsickert.
Eine ganze Menge.
Ich habe es erst jetzt gecheckt, dass der Strohhalm ja unten angeschrägt ist, damit man die Perlen da so raus...
Auch das.
Oh, guck mal, ich habe jetzt hier eine so,
ja,
wenn man dann oben zuhält und jetzt muss ich das hier unten so raussaugen. Habe ich eben schon einmal beim Interview probiert, ist mir direkt total alles rausgeplattert. Es ist schon sehr, sehr süß, Jan.
Ja, ich habe nicht extra Zucker reingetan.
Was hast du denn da, nur Erdbeersirup und Wasser oder was?
Nein, und Tee.
Ah, Tee.
Litschi-Tee. Du schmeckst hoffentlich
richtig.
Das Litschi durch.
Ja, doch, doch. Aber ich finde es echt gewöhnungsbedürftig, was durch einen Strohhalm zu trinken, wo plötzlich dann so ein Teil dir im Mund glitscht.
Ja, man hat am Anfang das Gefühl, das ist ja immer so mein Albtraum, dass ich etwas trinke, wo keine Stückchen drin sein sollten und plötzlich ist da dann doch was drin. Weißt du, so geronnenes Fruchtfleisch oder solche Sachen. Als ich das erste Mal, gut, da heißt der Bubble Tea, ich ahnte, dass da Bubbles drin sind und trotzdem war es komisch, das im Mund zu haben.
Ja.
Verstehst du? Also was der ganz große Hype daran ist, das kann ich noch nicht verstehen, aber kann man ganz gut trinken. Ein Buch haben wir noch und zwar eines, was ihr euch gewünscht habt. Ich habe eine Umfrage gemacht, was sind denn eure Lieblingsbücher aus dem Genre LGBTQ oder mit LGBTQ-Thematik. Habe ganz, ganz viele Zuschriften gekriegt, vielen, vielen Dank dafür und ein Buch gab es, das haben sich gleich mehrere von euch gewünscht. Und dann dachten wir, ja,
das nehmen wir
jetzt.
Die All-Time Favorites.
Und zwar ist es Durch das große Feuer von Alice Wynne. Ein Buch, das im vergangenen Jahr den Deutschen Jugendbuchpreis gewonnen hat und von dem Bascha schreibt, es war mein Highlight letztes Jahr. Es spielt ab 1914 in England, wo sich zwei Schüler der Upper Class entscheiden müssen, schreibt Bascha, ob sie sich freiwillig zum Kriegsdienst melden. Im Zentrum stehen aber ihre Gefühle zueinander. Das Buch handelt von Freundschaft, Liebe, der Brutalität des Ersten Weltkriegs, von gesellschaftlichen Konventionen und Hierarchien und hat mich damit regelrecht eingesogen. Spannend geschrieben ist außerdem, das Buch verdient es in meinen Augen, in eurem Podcast vorgestellt zu werden. Machen wir. Denn es gab auch noch starke Stimmen. Grüße nach Oslo vom dortigen Lesekreis, der das auch sehr empfehlenswert findet. Und auch Coco schrieb, das Buch gehört ganz nach oben auf meine Liste. Worum geht's also? Bascha hat es erzählt, 1914 in England, in einer Schule befinden wir uns in einem Elite-Internat, Pre-Shoot, spricht es sich, glaube ich, aus.
Pre-Shoot. Whatever. Wir sagen beim Radio immer, sprich es schnell und undeutlich.
Okay. Also in einem Elite-Internat namens Pst, irgendwie so, sind zwei Jungen, sind viele Jungen, aber zwei, die im Mittelpunkt stehen, das sind nämlich Sidney Elwood und Henry Gaunt, die schon merken, dass sie mehr füreinander empfinden als vielleicht nur Freundschaft. Wird gleich zu Beginn ganz, finde ich, gut beschrieben, wie Sidney eben merkt, also Freunde umarmt er oder hat auch körperliche Begegnungen bei Gaunt. Fällt es ihm schwer, weil da irgendwie was anderes vielleicht noch im Raum schwebt. Können aber, es ist schließlich 1914, es ist ein Jungeninternat, das nicht wirklich aussprechen. Homosexualität gibt es zwar in diesem Internat, aber da geht es dann eher um Machtausübung, um Dominanz. Nichts, was eine romantische Liebe erklären könnte oder zulassen könnte.
Wobei Elwood ja schon auch so ein paar Freunde hatte. Und es ist irgendwie auch auf Schul bekannt, dass er irgendwie eher so auf Männer steht.
Ja, schon. Also es wird hingenommen. Aber es ist eigentlich, also gerade für Gaunt, nicht wirklich etwas, was er zulassen kann, wovor er noch Angst hat.
Ja, Gaunt kann es nicht sogar. Also Gaunt hat Angst davor, aber Elwood ist relativ locker, aber er will wiederum nicht riskieren, Gaunt zu sagen, dass er ihn toll findet, weil er Angst hat, dass es nicht erwidert wird.
Richtig. Das ist also die Ausgangslage und dann kommt eben der Krieg. Plötzlich. Und die beiden, das finde ich auch grafisch ganz gut gemacht, die lesen auch immer die Zeitungen. Und in den Zeitungen, das ist dann auch wie eine Zeitung in dem Buch abgebildet, wird über diesen Krieg erzählt. Dort wird auch aufgelistet, wer im Krieg gefallen ist. Und am Anfang werden die Gefallenen, da sind auch Namen drunter, die sie kennen, noch von ihnen ein bisschen als Helden gefeiert. Aber es wird auch schon immer deutlicher, dass dieser Krieg ziemlich viele Menschen tötet. Und es melden sich auch immer mehr aus der Schule freiwillig. So ein bisschen hat es mich erinnert, und damit ist auch oft verglichen worden, an Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. Das ist ja dieser große Antikriegsroman, wo am Anfang auch eine ganze Schulklasse in der Euphorie sich freiwillig an die Front meldet. Und dann kriegt man mit, dass immer mehr von diesen Schülern einer nach dem anderen stirbt. Und so ist es hier in etwa auch. Gaunt muss wegen einer familiären Situation sich dann doch freiwillig melden oder so halb freiwillig. Und kommt an die Front und Elwood, um ihm nahe zu sein, meldet sich schließlich auch. Stellt aber fest, als er dann an der Front ankommt, Gaunt hat sich doch schon auch ziemlich verändert. Also dieses furchtbare Geschehen, das macht sehr viel mit ihm. Was übrigens auch sehr, sehr detailliert und grausam beschrieben ist, ja. Was da passiert, was sie selber tun und was anderen angetan wird. Und die beiden bleiben nicht die ganze Zeit zusammen, schreiben sich Briefe. Immer auch in der Unsicherheit, wird der andere sie überhaupt jemals noch bekommen? Ist er überhaupt noch am Leben? Denn der Tod ist eben allgegenwärtig um sie herum. Und über diese Briefe lernen sie dann auch doch immer mehr, sich zu öffnen und sich auch ihre Gefühle füreinander irgendwann einzugestehen. Also ein furchtbares Setting für diese Liebe, das da gewählt wurde. Aber also man kann hinterfragen, wie glaubhaft es ist, dass die Homosexualität dann in diesen Situationen an vielen Stellen eben so hingenommen wird, wie auch in dem Internat. Das wäre vielleicht ein Fragezeichen. Diese Liebesgeschichte aber eingebettet in diese Katastrophe drumherum, die fand ich sehr bewegend.
Fand ich auch. Ich habe in irgendeiner Kritik gelesen, dass die Kriegsszenen keine literarische Wucht haben und zu sehr an der Oberfläche bleiben. Okay. Das fand ich gar nicht. Ich fand die wirklich eindrucksvoll. Und mir hat auch besonders gut gefallen, dieses Elite-Schulen-Setting, weil das so richtig gut beschrieben wird. Kleine Szene. Irgendjemand sagt, du bist ein Snob. Natürlich bin ich ein Snob, das sind wir doch alle. Willst du wirklich behaupten, du würdest einen der Gymnasiasten in der Stadt zum Freund haben wollen? Natürlich nicht. Also das wird echt gut geschrieben, auch und dieses unerschütterliche Selbstvertrauen der Oberschicht. Irgendwann heißt es, ich weiß nicht so recht, was ich von diesem David halten soll. Es kommt mir ziemlich ungehörig vor, Menschen aus heiterem Himmel nach ihrem Vornamen zu fragen, wie ein Kind oder ein Amerikaner. Also dieses, dass sie sich an diesen Eliteschulen immer nur mit Nachnamen anreden, das kennt man auch aus vielen Büchern. Ich habe das nie so hinterfragt, aber dass das anscheinend so ein Standesding ist, dass man auf keinen Fall, es sei denn, man ist Amerikaner oder ein Kind, jemanden mit dem Vornamen anspricht, das ist schon echt richtig, richtig gut beschrieben. Und ja, Homosexualität, überraschend offen, aber Gaunt, der hat ja schon auch Angst. Der sagt ja an irgendeiner Stelle, ich könnte des Internats verwiesen werden, ich könnte zu Schwerstarbeit im Zuchthaus verurteilt werden und Schande über meine Familie bringen, ich könnte gehängt werden. Dafür wird niemand mehr gehängt, sagte Sandy. Sandy ist ein anderer Charakter, der eben relativ offen homosexuell ist in dem Buch. Aber 20 Jahre vorher wurde Oscar Wilde zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilt deswegen. Also es ist nicht so völlig abwegig. Deswegen fand ich es auch relativ offen. Aber andererseits in diesen Eliteschulen, in diesen reinen Jungsinternaten in England, keine Ahnung, vielleicht war das da so.
Ja, also es gibt viele Bücher, die davon erzählen. E.M. Forster zum Beispiel hat in Maurice ein Buch, das er erst posthum, er hat es natürlich nicht mehr veröffentlicht, das er geschrieben hat, aber dann, weil Oscar Wilde eben ins Zuchthaus kam, sich nicht getraut hat, es zu Lebzeiten zu veröffentlichen, beschreibt er auch sehr offen, was an Eliteschulen alles passiert ist oder wie normal dort zumindest Sex zwischen Jungen war, aber dann eben auch Liebe. Also man wusste, dass es das gab an den Schulen, aber hat eben schon versucht, als Lehrpersonal es zu unterbinden.
Ja, ja, glaube ich auch. Ja, das wird ja auch gesagt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass da offen Paare in der Schule rumlaufen. Ja. Also ich fand das auch ein sehr eindrucksvolles Buch. Ich wollte es übrigens schon lange lesen und habe es immer nicht geschafft. Und dann ist es manchmal ganz gut, wenn man es lesen muss.
Ja, also danke an Bascha, an Coco, an den Lesekreis in Oslo und auch an Tanja, die uns das empfohlen hat, für dieses Highlight, was perfekt in diese Folge passt. Alice Wynne, Durch das große Feuer heißt das Buch, ist von Ursula Wulfekamp und Benjamin Mildner übersetzt worden, im Eisele Verlag erschienen, hat 496 Seiten und kostet 24 Euro. Gibt es auch schon als Taschenbuch für 18 Euro.
Ah, das ist doch eine gute Nachricht.
So.
So, ist doch ein bisschen länger geworden, glaube ich.
Ja, diese Folge. ein bisschen, aber trotzdem, eins haben wir noch, denn auch in dieser Folge soll es natürlich ein Quiz geben.
Das Quiz.
Ja, wir haben ja vom Online-Lesekreis 10 Fragen geschenkt bekommen, jeder. Beziehungsweise jeder zweimal 10 Fragen. Also ich habe 10 Fragen, die ich an dich richten soll und 10, die ich an Daniel richten soll.
Ich habe keine gekriegt, oder?
Doch, doch, du hast auch welche gekriegt. Die hat Daniel wahrscheinlich noch, da kannst du ihn gleich nachher mal fragen. Okay. Und die sind ehrlich gesagt ganz schön schwierig, Jan. Ich wollte dir viele davon, will ich dir, glaube ich, gar nicht zumuten.
Okay.
Ich habe jetzt mal eine zur Kategorie literarische Orte, die ich auch noch mal ein bisschen abgewandelt habe. Und zwar ist die Frage, was ist das größte Buch der Welt? Multiple choice. A, eine gigantische Bibel im Vatikan. B, ein buddhistisches Monument in Myanmar. Oder C, eine kilometerlange Schriftrolle im Ägyptischen Museum in Kairo.
Ui, alles drei könnte sein.
Ja, weil ich so gute Multiple Choice kann.
Also, eine gigantische Bibel. Ich glaube, wäre es eine gigantische Bibel, hätte ich von der irgendwann schon mal was gehört. Auch wenn das Christentum ja eigentlich
viele gigantische Sachen hat.
Ja, aber gar nicht so sehr zu Gigantismus neigt eigentlich. Wandgemälde, ich erinnere mich an die großen Buddha-Statuen in Afghanistan, die ja irgendwann gesprengt wurden von den Taliban. Das heißt,
B ist Monument, C ist Schriftrolle.
Eine kilometerlange Schriftrolle, auch Wahnsinn. Aber das kann ich mir irgendwie ganz gut vorstellen. Und trotzdem, ich bin für das Monument.
Ach, da hast du mal gerade noch mal die Kurve gekriegt. Das ist richtig. Und zwar in Mandalay in Myanmar steht die Kudodo-Pagode. Oh. Sie besteht aus 729 Stupas, das sind so kleine pavillonartige Tempel, in denen je eine weiße Marmorplatte steht. Darauf ist der Pali-Kanon niedergeschrieben, eine Sammlung der Lehren von Buddha.
In Mandalay. Wie schön.
Ja,
gestern habe ich wieder von Mandalay geträumt.
Kleiner Exkurs für Studiosusreisende an dieser Stelle. Also ich bin beruhigt, du warst noch nicht da.
Nein.
Ich hatte davon noch nie was gehört. Aber jetzt sind wir wieder ein bisschen schlauer.
Ja. Ich habe meine Quizfragen auf meinem Schreibtisch vergessen, aber ich werde versuchen,
sie zu improvisieren,
beziehungsweise ich habe sie ja im Kopf. Hoffentlich kriege ich sie wieder hin. Sonst musst du es im Zweifel ohne Multiple Choice lösen.
Okay.
Also, der Begriff lesbisch kommt oder stammt ab vom Namen der griechischen Insel Lesbos. Mhm. Dass es so ist, hat einen literarischen Hintergrund.
Ja.
Welchen? A. In der Odyssee beschreibt Homer, dass auf dieser Insel nur Frauen leben. B. Auf der Insel Lesbos hatte die Dichterin Sappho ihren Kreis von Mädchen, denen sie die schönen Künste beibrachte. Oder C. In den Metamorphosen von Ovid verwandelt sich ein junger Mann in eine Frau, um der Göttin Hera zu entfliehen. Sie liebt ihn dann aber trotzdem.
Nicht schlecht für spontan ausgedachte Multiple Choices. Ich sage A.
A. In der Odyssee.
Ja.
Nein, es gibt in der Odyssee eine Insel, auf der nur Frauen wohnen.
Dann sage ich
B. Die Göttin Circe ist dort. Aber das ist nicht die Insel Lesbos. B ist richtig.
Ach, Mist.
Die Dichterin, die Lyrikerin Sappho lebte auf Lesbos und hat dort eben gewirkt. Und sie gilt als eigentlich eine der größten Lyrikerinnen der gesamten Antike. Ja. Über sie wurde gesagt, hätten wir ihre Werke, die leider fast alle verschollen sind, würden wir über Homer wahrscheinlich gar nicht reden, hat immer jemand wie Friedrich Schlegelmann gesagt. Und sie schrieb aber auch über die Liebe der Frauen. Und deswegen hat Richard Kraft Ebbing irgendwann gesagt, wir nennen die Liebe zwischen Frauen lesbisch sein.
Boah, das war aber schon auch ein bisschen so fies mit Circe und so.
Das war fies, da werden sie auch noch in Schweine verwandelt, glaube ich.
Ja, nee, aber ich meine mit der Insel mit Frauen, das irgendwie, naja, gut. Kein Punkt für mich. Ich habe noch eine zweite Frage zur Kategorie literarische Orte. Zufällig hat sich das irgendwie so ergeben. Und zwar, um zurückzukommen auf Oscar Wilde, der ist ja zu 2 Jahren im Zuchthaus verurteilt worden, wegen Homosexualität, ist nach seiner Entlassung nach Paris geflohen, weil er ja in England gesellschaftlich geächtet war. Auch seine Familie musste übrigens auch auswandern. Und in Paris hat er zuletzt in einem günstigen Hotel gelebt, völlig mittellos, hat Freunde immer um Geld gebeten. Die waren schon richtig genervt, weil er haben gesagt, das ist so ein Schnorrer, was will der von uns? Die meisten hatten sich abgewendet. Aber der Hotelbesitzer hat ihn im besten Zimmer untergebracht und Oscar Wilde bekam das beste Essen und den besten Wein und sein berühmter Kommentar dazu war angeblich, ich sterbe über meine Verhältnisse. Und ich frage jetzt nicht nach den angeblich letzten Worten von Oscar Wilde. Nein, Idris Lieb will auch mal praktische Tipps liefern. Ja. Ich habe recherchiert, das Hotel in Paris gibt es noch, ist relativ berühmt, weil auch noch andere Promis da später abgestiegen sind. Und die Frage ist, was kostet eine Nacht in der Oscar Wilde Suite?
Okay, also die Studiosus-Reisen führen jetzt woanders hin.
Führen wir jetzt woanders hin.
Eine Nacht.
Ich mache mal Multiple Choice. A, etwa 800 Euro, B, etwa 1000 Euro oder C, mehr als 1000 Euro.
So oder so ein Schnäppchen. Hätte ich das so gewusst, so wäre ich dann doch da abgestiegen. Ah, eine Nacht in der Oscar Wilde Suite, wo er gestorben ist, auch noch in diesem Hotel.
Nee, es ist das Hotel, in dem er gestorben ist, aber sie waren dann doch nicht so pietätlos, dass sie das Sterbezimmer zu einer Suite umgebaut haben. Es ist ein anderes Zimmer. Ich weiß nicht, was mit dem Sterbezimmer passiert ist. Das konnte ich nicht rausfinden.
Also mehr als 800 Euro würde ich dafür nicht ausgeben.
Es kommt natürlich immer darauf an, wann man reist. Das wissen wir ja. Ich habe jetzt mal als Reisedatum den Todestag von Oscar Wilde eingegeben, da auf der Preislistenseite. Ja. Den 30.11.
Ja.
Und da würde die
wichtige Zusatzinformation. Dann sage ich natürlich viel mehr.
Ah, nee, ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Es sind Saisonpreise. Und der 30.11. ist auch da anscheinend keine Saison. An diesem 30.11. ist noch frei, also könntest du noch buchen zum Todestag von Oscar Wilde in das Hotel, in dem er gestorben ist. Das ist eigentlich ein Hotspot. 949, aber inklusive Frühstück. Die Suite.
Gurkensandwich.
Im September hätte es 1300 gekostet. Also es scheint kein Todestag extra teurer Preis zu sein. Also sagen wir mal etwa 1000 Euro. Schätze, kann man so im Durchschnitt sagen. Ist schon nicht ganz billig, aber mit Frühstück, große private Terrasse, tolle Badeprodukte, Badewanne, Bademantel und eine Stunde private Nutzung des Hammampools. Ich glaube, es hätte Oscar Wilde gefallen.
Oscar Wilde hätte es gefallen für alle, die günstiger, aber literarisch nach Paris reisen wollen. Es gibt auch das Hotel literarisches Hotel Marcel Aimé, ein französischer Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, den ich sehr gerne mag. Das liegt mitten im Montmartre, also im Innenviertel, und da kostet die Nacht nur 178 Euro.
Wirklich? Warst du schon mal da?
Ja.
Ah, das ist ja wirklich ein guter Tipp. Ja. Solche Tipps, finde ich, müssen wir auch öfter mal geben, weil man doch auch literarisch reisen.
Ich hatte ein Zimmer direkt daneben gebucht und habe es dann gesehen, als ich aus dem Zimmer rauskam. Aber beim nächsten Mal kann ich ins Hotel Marcel Aimé absteigen.
Das andere auch. Das heißt einfach L'Hotel.
Da stand ich doch bestimmt davor. Das habe ich doch überall gesehen, den Schriftzug
L'Hotel. Damals hieß es Hotel d'Alsace. Jetzt heißt es nur L'Hotel. Also guckt euch das mal an. Das ist wirklich schön. Und ich meine, also ich würde es jetzt nicht für 1000 Euro machen, aber ich würde eher in die Oscar Wilde Suite für 1000 Euro als in so ein namenloses Hilton Hotel wie der Typ hier Olivier in Ein Schrei im Ozean.
Da sind wir, glaube ich, einer Meinung. So, jetzt, ich überlege die ganze Zeit schon, wenn mir das dritte Multiple Choice nicht einfällt. Vielleicht komme ich noch drauf. Also,
ich mache es auch mit zweien. Erhöht die Chance.
William Shakespeare hat in seinen Werken, besonders in seinen Komödien, ja auch sehr viel, ich sag mal, Geschlechterverwirrungen aufgegriffen. Da verkleiden sich Menschen und verlieben sich und verwirren sich und so weiter. Was taucht in keiner Shakespeare-Komödie auf? Erstens, eine Frau verliebt sich unsterblich in eine Frau. Zweitens, zwei Männer stehen gemeinsam vor dem Traualtar in der Kirche. Oder drittens, eine Person sagt von sich, dass sie beide Geschlechter liebt.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Sache mit dem Traualtar vorkommt, allein wegen irgendeiner seltsamen Verwechslung.
Das ist schon mal richtig. Gibt es in Die lustigen Weiber von Windsor. Mhm. Da entführen zwei Männer zwei Frauen, weil sie glauben, es sei Anne Page, ihre Geliebte. Es sind aber verkleidete Müllersjungen und es fällt erst in der Kirche vor dem Traualtar auf.
Siehst du, genau so könntest du mir vorstellen bei Shakespeare. Und was war jetzt nochmal C?
C war, eine Person sagt, dass sie sowohl Männer als auch Frauen liebt. Und zwar auf erotische Weise.
Und A, eine Frau liebt eine Frau.
Eine Frau verliebt sich in eine Frau.
Eine Frau verliebt sich in eine Frau. Ich glaube, dass auch A vielleicht doch auch vorkommt, auch aus irgendeiner komischen Verwechslungsgeschichte. Und dann sage ich jetzt mal C.
Und das ist richtig. A kommt sogar häufiger vor, unter anderem in Wie es euch gefällt. Da verliebt sich Phoebe unsterblich in Rosalind, die sich aber als Mann ausgibt.
Genau, die ist nämlich jetzt verkleidet als, genau.
Und ihr dann verspricht, also wenn ich jemals eine Frau heirate, dann euch. Und solche Sätze tauchen dann auf. Das ist übrigens ganz besonders interessant, weil in Wie es euch gefällt, Rosalind als Mann verkleidet ihren geliebten Orlando trifft, denn ich weiß, dass sie Rosalind ist. Orlando dann aber zwingt, sie Rosalind zu nennen und so zu tun, als würden sie heiraten.
Ja, und ich habe jetzt schon vergessen, wer eigentlich ein Mann und wer eigentlich eine Frau ist.
Ja, also bei Shakespeare findet man da einiges und auch gerade in Wie es euch gefällt, finde ich auch sehr spannende Gedanken zum Thema Geschlechtlichkeit und nicht heterosexuelle Liebe.
Sagt ja schon der Titel.
Wie es euch gefällt. Ein schöner Titel, genau.
Das könnte man also auch unsere Folge nennen.
Gut gelöst.
Bestseller Challenge. Die Auslosung.
Es sind jetzt hier also Titel, jeweils der Top 20. Spiegel Hardcover, Bestsellerliste, Taschenbuch und Paperback-Liste und der Bestsellerliste der Independent Verlage. Und das ergibt eine sehr interessante Mischung.
Aha.
Für relativ viel Krimi zum Beispiel. Der Titel fand ich so lustig. Der neue Krimi von Freya McFadden. Der Lehrer. Punkt. Will er dir helfen oder will er deinen Tod? So heißt das Buch. Fand ich sehr witzig. Und auch einige New Adult Liebesromane.
Ja.
Und ich lose ja für euch, für dich und Daniel aus. Und ich fände es sehr schön, wenn wir zu New Adult irgendwie, keine Ahnung, Problematic Summer Romance ziehen
würden. Ich habe ja hier gerade schon mit Kaffee con Litchi eigentlich was gelesen in dem Feld. Aber gerne gelesen. Also
so,
gerne mehr.
Du darfst ein bisschen mit. Soll ich rechts oder links von dir aus nehmen?
Das da. Das ist von mir aus links.
Okay, du hast es so gewollt. Es ist es ist wirklich Abby Jimenez, Just for the Summer. Und ich schwöre, ich wusste es nicht, wirklich nicht. Du kannst, ich habe.
Was ist denn Abby Jimenez, Just for the Summer? Ja, das ist genau das,
was ich vorher gesagt habe.
Du kennst es schon?
Nee, aber ich weiß, wie es aussieht. Ich hatte es mit im Urlaub und ich habe es nicht geschafft. Ich finde es cool. Es ist lustig. Die nächste Folge ist ja fast noch Sommer. Da könnt ihr nochmal schön so ein Sommer-Romance-Buch lesen. Finde ich gut. Ich weiß nichts über die Handlung. Vielleicht ist es ja queer. Weiß man nicht.
Ja, wieder was zum Dorf freuen.
Ich freue mich sehr.
Gut, aber manchmal wird man ja sehr überrascht von Büchern. Das ist ja auch das Tolle an Eat, Read, Sleep, dass man immer out of the box in diesem Sinne unserer Bestsellerbox liest.
Absolut.
Und dabei auch vieles Neue entdeckt. Und wir hoffen auch, ihr habt diesmal ein paar neue Inspirationen bekommen, um noch mehr Bücher zu lesen. Und vielleicht auch noch gezielter, wenn ihr es nicht ohnehin schon tut, mal ein Buch in die Hand zu nehmen mit queeren Personen.
Ja, und da könnt ihr uns natürlich auch gerne weiterhin mailen, wenn ihr da was Interessantes entdeckt. Das können wir sicherlich noch mal irgendwann aufgreifen. Wir lernen ja auch gerne dazu, hat man ja heute sehr deutlich gemerkt. Wir haben was über Pagoden und Bubble Tea und Oscar Wildes Hotelpreise gelernt. Also es war wieder auch für mich eine sehr erkenntnisreiche Folge.
Sehr schön. Und Stichwort out of the box. Bubble Tea ist ein Getränk, das ich mich freue, einmal probiert zu haben. Ich glaube, dabei bleibt es.
Bleibt bei einmal. Ich würde jetzt hier nochmal so ein
Bubble Tea. Da sind noch ganz viele Kugeln da. Es werden gefühlt immer mehr, als ob die sich vermehren.
Die können höchstens größer werden. Ich saug jetzt nochmal eine raus.
Ah, so. Du meinst so, wie man Gummibären in Flüssigkeit steckt. Die wachsen dann ja auch immer, ne?
Also es ist schon ein Konsistenzproblem. Ich sag's, wie es ist. Es löst sich jetzt auch nicht mehr so schnell auf. Ich weiß nicht. Es ist schon, also diese
Konsistenz. Wenn man jetzt nur noch diese Bubble zieht, dann ist das auch schon ein bisschen schwer. So, und wie immer an dieser Stelle haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Diesmal für alle, die noch mehr über queere Themen hören möchten.
Ja, dafür gibt es Sputnik Pride, den Podcast für Content rund um die queere Community. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge mit Host Robin Solf. Er spricht mit seinen Gästen über Vorurteile, klärt diese auf und hakt auch immer wieder nach.
Zum Beispiel tut er das bei Bundesliga-Handballer Lukas, wie es war, sich als aktiver Profisportler zu outen, oder bei Content-Creator Helge Mark Lodder, der auf TikTok und Instagram sehr aktiv ist.
Alle Folgen von Sputnik Pride gibt es direkt in der App der ARD Audiothek. Den Link packen wir euch in die Shownotes.